Festival.
2024.
Mit Hugh und Jacko von Movie Break.
Hallo zusammen, willkommen beim Movie Break Podcast. Wir sind zurück, Hardline Festival 2024 und wir waren semi-live dabei. Hallo Jacko.
Hallo Stu. Ja, wir haben es mal wieder nicht geschafft. Ne?
Ja, ich habe unsere letzten beiden Hardline Podcasts gehört und beim letzten haben wir wirklich ganz klar gesagt, beim nächsten Mal sind wir dabei und zwar live vor Ort. Und wir haben es ja nicht geschafft, weil... Ja, Leben ist a bitch, muss man mal sagen.
Ja. Und es kommt immer so überraschend wie Weihnachten, ne?
Es ist
jedes Mal
so.
Zwei Wochen vorher, ach, ist schon wieder soweit, ja.
Ja, ja. Wir möchten aber trotzdem Danke sagen an die Verantwortlichen, allen voran den Florian, die uns mal wieder mit allerlei Screener versorgt haben. Das heißt, wir konnten einen Großteil der Filme jetzt auch wirklich sehen und die möchten wir euch heute vorstellen. Ich würde auch vorschlagen, wir machen es wie beim letzten Jahr, dass wir auch immer so eine Prognose abgeben, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir diesen Film in Zukunft noch offiziell in deutschen Kinos oder Heimkino-Stores, nennen wir es Amazon, sehen können. Denn es gibt vermutlich den einen oder anderen Titel, wo ich glaube, der wird es schwer haben, oder?
Ist so, hatten wir im letzten Mal ja auch, obwohl es ja einige vom letzten Jahr tatsächlich geschafft haben. Mhm. Und ich glaube, zwei, drei davon habe ich tatsächlich sogar inzwischen im Regal stehen. Also die haben es geschafft.
Oh, okay.
Aber nicht alle. Mhm.
Ja, wir warten immer noch auf einen Release von zum Beispiel Frank und Zed. Der ist, glaube ich, immer noch nicht
gesehen. Oh ja. Ja. Ja, nee, der nicht. Und das ist sehr tragisch, weil das der gehört eigentlich released. Ne?
Ja.
Aber so ein Slumber Party Massacre habe ich inzwischen hier das Remake, der mir erstaunlich gut gefallen hat. Was war das noch? Ein Arboretum, den ich sehr mochte, der ist auch inzwischen da. Also da gab es Hunter Killer, kann man glaube ich immer noch bei Amazon Prime gucken.
Okay, ja, das ist doch eine gute Ausbeute. Ja,
immerhin.
Hardline zum 11. Mal in Regensburg. Wer es nicht kennt, ein kleines Genre-Festival, was sich so Genre-King auf die Fahne geschrieben hat. Und ich finde, das verfolgen die auch wirklich mit einer sehr großen Effizienz. Also wo andere Filmfestivals, die sagen, sie sind genreaffin, dann hier und da schon einen Film dabei haben, wo man sagt, wie passt der da rein, muss ich sagen, das Hardline erfüllt Genre wirklich zu 100%.
Ja, definitiv Genre und vor allem auch diesen Anspruch, so Low-Budget-Filme ein bisschen zu pushen. Weil es ist ja keine große Produktion dabei. Das ist immer sehr löblich, dass man ihr auch jungen oder sagen wir mal Filmemachern eine Chance gibt, die vielleicht anderswo nicht so eine Chance bekommen, aber die alle auch über ein gewisses Talent verfügen. Ich glaube, das kann ich vorweggreifen, wir hatten hier keinen Vollversager im Programm.
Nee, also das muss ich auch sagen, es gab natürlich den ein oder anderen Titel, wo ich sage, für mich, das war nichts oder...
Ja, natürlich.
Ne? Wobei auch hier, wie gesagt, wir haben sie halt nicht im Kino gesehen, es gibt da einen oder anderen Titel, wo ich sage, wenn du den im Kino guckst, mit den richtigen Leuten und vielleicht noch mit einem Gerstensaft, dann...
Besonders einen, den will ich vorwegnehmen, wenn man den im Kino guckt, habe ich dir auch schon geschrieben, da fliegt die Decke weg.
Ja.
Und der wäre auch bei mir fast hier daheim die Decke weggeflogen, weil damit habe ich nicht gerechnet, der hat mich völlig gekillt.
Okay, jetzt bin ich gespannt. Dann würde ich sagen, lass uns direkt einsteigen mit den Filmen, die wir gesehen haben. Wir gehen sie alphabetisch durch. Die meisten haben wir auch beide gesehen. Da können wir dann beide was zu sagen. Bei hier und da gibt es ein paar Ausnahmen. Und das sollte noch erwähnt werden, das Hardline ist natürlich auch ein Festival von Kurzfilmen. Wir haben aber keine Kurzfilme gesehen. Wir haben uns nur auf die Langfilme gestürzt, weil der Jacko und ich, wir sind schon alt. Wir haben für Kurzfilme, das ist uns einfach, das ist uns zu hibbelig. Wir brauchen es lieber lang und deswegen...
Das ist was für die Generation TikTok, damit komme ich nicht klar. Ja?
Ich möchte übrigens anmerken, dass ich mich an Ostern bei TikTok angemeldet habe und die kompletten Ostertage dann verbracht habe, auf mein Handy zu starren. Das war ganz, ganz fürchterlich.
Okay. Ja, mich haben sie noch nicht gekriegt.
Sei froh. Okay, fangen wir an mit dem ersten Film. Und ja, ich würde sagen, der Titel des Programms, er heißt nämlich All You Need Is Blood. Und kann mir vorstellen, dass das ein Film ist, der auch wirklich gut kommt, wenn man ihn halt in einem Kino guckt. Wir aber nicht. Wir haben ihn im Screener geguckt. Und ich glaube, hier haben wir auch schon ein Meinungsgefälle. Aber Jacko, kannst du uns eben kurz verraten, worum es im Film geht, bevor wir dann ins Eingemachte gehen?
Ja, das kann ich natürlich. Warte, ich rufe mal kurz die Movie Break Seite auf, bevor ich mich hier verhaspele und lese mal die offizielle Inhaltsangabe vor. Also, Bucky ist ein genialer Filmemacher. Zumindest wäre er das gerne. Als im Vorgarten ein Komet landet, der den Vater des Teenagers in einen fleischfressenden Untoten verwandelt, ergreift der Möchtegern Romero die Kunst der Stunde und mit ihr den Camcorder. Zusammen mit seinem besten Freund Wish, dem Zombie-Dad als Statist und einer abgehalfterten Schauspielerin, welche die Situation verkennt, will Bucky den besten Amateurfilm aller Zeiten drehen. Bucky hat leider ein gewaltiges Problem. Er kann kein Blut sehen.
Ja, das ist natürlich echt ziemlich doof, wenn man einen Horrorfilm dreht.
Ja, aber er will ja keinen Horrorfilm drehen. Es ist ein Zom-Drama, wie er es auch bezeichnet, weil er verabscheut ja eigentlich Horrorfilme.
Ja.
Leider.
Dann hat er sich leider das falsche Projekt ausgesucht.
Er musste ja, weil er will ja an einem Filmfestival teilnehmen, was eben ein gewisses Preis gibt, beziehungsweise auch die Chance mit einem bedeutenden Regisseur namens, wie hieß er nochmal, Hans von Fritz, glaube ich, zu drehen. So eine Art Haneke für Arme irgendwie. Und dann muss er halt, das ist halt Genrevoraussetzung, er muss einen Horrorfilm drehen. Und da jetzt, Gott sei Dank, sein Vater sich durch die Berührung eines Kometenstücks in einen Zombie verwandelt hat, ja, läuft jetzt, ne? Kann ja nicht schief gehen. Und dann kommt Mina Suvari auf Koks und dann hast du auch gleich eine Darstellerin. Läuft.
Ich war echt überrascht, Mina Suvari mal wieder zu sehen.
Ich auch.
Also.
Total.
Ich meine es auch gar nicht so nach dem Motto, so guck mal jetzt von American Beauty zu All You Need Is Blood, es war ein weiter Weg, das, so meine ich das gar nicht, dass sie nicht die größte Karriere gemacht hat, das wissen wir alle, aber ich fand die als durchaus angenehm. Also
ja, und genau das, also am Anfang hat sie mich tierisch genervt, also da kam sie da rein, völlig überkandidelt, am Rumzicken, am Nerven, das ist ja auch ihre Rolle.
Ja.
Von daher hat sie es eigentlich ganz gut gemacht, ich fand es am Anfang ein bisschen nervig, irgendwann, und das trifft auf den ganzen Film zu, am Anfang dachte ich immer so, irgendwann hat mich das so ein bisschen gekriegt. Also ich finde, der Film, der braucht ein bisschen, bis er an den Start kommt. Der ist durchaus sympathisch von Beginn an, aber irgendwie denkst du, das ist so gewollt und nicht gekonnt. Und am Ende kriegt er die Kurve. Am Ende auch noch ein bisschen weniger. Ich habe den inzwischen noch einen halben Punkt abgewertet zu meiner ursprünglichen Bewertung. Aber ich bin immer noch deutlich höher als du, wie ich das gesehen habe.
Ja, ich muss ehrlicherweise sagen, ich finde, der hatte so seine Einzelmomente. Aber das ist nichts, was mich wirklich mitreißen und begeistern konnte. Und ich nehme auch mal ganz stark an, das wäre auch nicht anders gewesen, wenn ich den im Kino gesehen hätte. Denn irgendwie bekommen mich diese low-budget, sympathischen, humoristisch angehauchten Splatter-Filme nicht mehr so wie früher. Vielleicht habe ich zu viele davon gesehen. Oder vielleicht, das ist wahrscheinlich eher das so, es gibt halt so große, ja, wie soll ich sagen, Vorbilder, die so groß sind, dass sie schwer einzuholen sind und man vergleicht sie. Es ist so ein bisschen wie mit Exorzismusfilmen. Du kannst bestimmt gute Exorzismusfilme, aber du hast immer auch Der Exorzist. Und der ist unerreicht. Und ich möchte jetzt nicht jetzt immer wieder sagen, von wegen, ja, All You Need Is Blood ist gut, aber es gibt halt Braindead, der ist halt besser. Die haben hier wirklich ein paar richtig nette Momente. Ich hatte auch das Gefühl, dass es die Szenen mit der Schildkröte so eine Art, in Anführungszeichen, Wiedergutmachung zu Nackt und Zerfleischt sind, sag ich mal.
Darüber habe ich halt gar nicht nachgedacht, das könnte auch sein. Ja.
Der Cast ist wirklich toll. Ich finde aber, dass der Film, selbst für einen Low-Budget-Film, wirkte der für mich visuell einfach nie so richtig stimmungsvoll. Es wirkte immer so mir zu, ja, kostengünstig. Ich will jetzt nicht billig sagen, das klingt zu hart, aber ich finde es gut, wenn ich bei einem Film vergesse, dass ich einen Film gucke. Und das war hier nie der Fall, um es mal so auszudrücken. Dazu, ja, waren die Figuren mir auch größtenteils egal. Also ich kam mit dem Film nicht so richtig zurecht. Der hat mich nicht aufgeregt, aber das war so wie so ein Zug am Bahnhof, der fuhr so an mir vorbei.
Okay, gerade die von dir genannten Kritikpunkte kann ich nicht so ganz nachvollziehen, weil ich fand, so billig sah der jetzt gar nicht aus. Klar, es ist ein Low-Budget-Film, aber wenn man jetzt sagt, billiger Low-Budget-Film, erwartet man ganz andere Kaliber, da habe ich schon ganz anderes gesehen. Das fand ich okay. Also das ist klar ein Low-Budget-Film, der aber solide inszeniert ist. Ich fand die Darsteller auch ganz ordentlich, auch gerade den Hauptdarsteller. Also die Figur soll ja ganz offensichtlich ein alter Ego des Regisseurs sein, weil er trägt den gleichen Namen. Bucky LeBeouf, glaube ich. So heißt doch der Regisseur. Und das spielt auch 1998. Warum spielt das da? Wahrscheinlich, weil er da so grob im selben Alter war oder so, dass das so ein bisschen, ja, autobiografisch hoffentlich nicht, aber halt.
Wer weiß.
Ja, so ein alter, wer weiß. Also, muss mal googeln, was sein Vater so macht. Aber so, was sein alter Ego quasi darstellt. Und das war, fand ich, ganz solide. Und es ist halt, wie du schon sagst, ist eine riesengroße Braindead-Hommage. Und das kommt gerade am Ende sehr deutlich durch. Der kann natürlich niemals das Wasser reichen. Weder in einem Gore-Effekt, und das wäre natürlich auch völlig übertrieben, weil wer Braindead jemals gesehen hat, das toppst du einfach nicht mehr.
Ja.
Und wer mit der Erwartungshaltung rangeht, kann enttäuscht werden, weil so ein Splatterfest wird es nicht mal ansatzweise. Da gibt es ein paar Gewaltdinger, aber das ist noch alles sehr, sehr harmlos, muss ich sagen.
Ja.
Da, wo er bei einem Braindead ranknüpfen könnte, wäre natürlich der Humor, weil für Humor brauchst du kein Budget, wenn du es gut machst. Da, also gerade am Anfang krankt das so ein bisschen, finde ich. Aber er holt mich am Ende doch mit ein paar ganz witzigen Sachen ab. Vor allem, wie heißt er? Eddie Griffin?
Ja,
Eddie Griffin. Ich. Der hat am Ende für mich ordentlich was rausgeholt. Ich fand ihn sehr amüsant eigentlich in seiner sehr skurrilen Rolle. so als verkappter Texas Ranger, war so ein bisschen wie Tommy Lee Jones in No Country for Old Men, finde ich deplatziert, fand ich aber ganz gut. Und gerade am Ende merkst du die komplette Braindead-Hommage, also dass der, also wir spoilern jetzt natürlich ein bisschen, bleibt nicht aus,
ja,
dass es geht los mit einem untoten, ein untotes Elternteil, ne, von einem Außenseiter-Nerd, das im Keller versteckt wird, weil man weiß nicht, wohin damit, versucht sein Leben weiterzuleben oder seinen Traum weiter zu erfüllen und am Ende werden es logischerweise immer mehr Untote, der Keller wird voll, die Ketten werden knapp und so eskaliert das halt irgendwann und am Ende gibt es auch noch eine Transformation, in Brandon gab es die Rattenmami mit den Riesenhupen, hier ist es halt der Schildkrötenmensch, das fand ich ganz witzig. So.
Ja. Ich, wie gesagt, ich das ist kein Film, dem ich böse bin, das ist auch einfach, er wirkt einfach bei mir nicht so. Also er hat mich nicht erreicht, wie es so schön heißt. Und ein Punkt, den ich noch anmerken muss, ist, ich finde, der geht nur, glaube ich, 100 Minuten oder 99 Minuten. Der ist mir auch zu lang gewesen. Ich habe mehrfach auf die Uhr geguckt und dachte, okay, ich habe das Gefühl, gerade hier wird Zeit verplempert. Und ich bin so einfach jetzt schon 40 Jahre alt, ich habe keine Zeit mehr übrig.
Deswegen hast du dich auf TikTok angemeldet. Nein,
genau.
Es ist tatsächlich so, die erste Hälfte zieht sich, finde ich. Ja. Also die ersten 40 Minuten, die hätte man ein bisschen runterschrauben können. Das muss so nicht sein. Wir haben andere Filme, die sind deutlich kürzer bei den Festivals. Und es gibt auch dann noch Filme, bei denen ich sage, da wäre ein Kurzfilm besser gewesen.
Ja.
Hier nicht, aber den hätte man ein bisschen straffer ziehen können.
Ja.
Und am Ende des Tages denke ich auch, mich hat der Film unterhalten am Ende. Ich brauchte ein bisschen, um da reinzukommen. Es wäre jetzt auch kein Film, den ich mir, glaube ich, ins Regal stellen würde. Aber ich fand es ganz nett, den mal gesehen zu haben. Und ich finde, das ist so ein Ding, der versprüht die ganz große Leidenschaft des Filmemachens. Das erkenne ich bei dem. Es gibt ja, also ich glaube, alle Filme, die hier gezeigt wurden, das sind Leidenschaftsprojekte. Ne? Bei diesem Budget natürlich kaum anders möglich. Das sind keine Auftragsarbeiten.
Ja.
Aber bei dem merkst du nochmal richtig, der Mann, der den gemacht hat, der steht da voll hinter, der hat da richtig Bock drauf und der geht darin richtig auf. Und sowas hat sich bei dem Film auf mich sehr übertragen und sowas schätze ich immer sehr.
Ja.
Da kann ich auch noch mal ein bisschen draufgeben. Ich fand den insgesamt ganz gut, aber mit Abstrichen ist okay. Also für Fans von Braindead, ja, kann man sich den angucken.
Wenn ihr noch eine genauere Expertise von Jacko haben wollt, empfehle ich die Moviebreak-Kritik zum Film. Der, wie ich finde, gute Chancen hätte, hier irgendwie als DVD, VOD verwertet zu werden, denn so Art von Filmen kommen eigentlich immer irgendwie gerne raus. Das sind dann die Art von Filmen, wo dann irgendwann im Ticker von Schnittberichte steht, dass Film XY uncut am sovielten erscheint.
Ja, definitiv. Den kannst du locker irgendwann kaufen, weil das ist so, da machst du ein lustiges Cover von irgendwie ein paar Tote und Zombies im Hintergrund vorne, so zwei Typen, die sich doof angucken.
Das könnte mir sein.
Vielleicht.
Ja, okay. Machen wir weiter zum nächsten Film, der was Besonderes ist, nämlich es ist Brooklyn 45 heißt es, ja. Von einem Regisseur, dessen Namen ich jetzt nicht aussprechen werde, muss ich aber auch nicht, denn der Regisseur stand im Spotlight des Festivals und der Kollege Kunze hat sich ein paar Filme nämlich von ihm angesehen, weil die, ich muss sagen, Brooklyn 45 ist der einzige von dem Regisseur, den ich kenne. Jacob, was kennst du noch von ihm?
Ja, ich vermeide jetzt auch den Namen zu sagen, ich versuche es zumindest. Er heißt Ted Giorgian, wir nennen einfach Ted. Also Ted der hat Teddy, schon einige andere. Der Ted, der steht im Spotlight des Festivals, hast du schon gesagt. Brooklyn 45 ist ein aktueller Film, ist auch eine deutsche Premiere. Der läuft, glaube ich, in den USA über Shudder. Oder ist da zumindest verfügbar. Und er hat vorher schon zwei andere Filme gemacht, die auch auf dem Festival liefen. Und sein Debütfilm kannte ich zufällig schon. Das ist We Are Still Here aus dem Jahr 2015. Und den habe ich damals über Movie Break als Rezi bekommen. Tatsächlich eine meiner ersten Blu-rays, die ich über Moviepack damals bekommen habe. Und ich gebe zu, ich habe mir nicht nochmal angeguckt. Wir hatten zwar den Screener bekommen, aber aus Zeitgründen habe ich den halt weggelassen, logischerweise, weil ich kannte den ja schon. Und kann mich jetzt ein bisschen auf meine alte Kritik berufen. Und da fand ich den relativ gut. Ich guck mal runter zum Fazit. Und da habe ich geschrieben, Back to the Roots. Neuerfinden kann man das Genre nicht, also feiern wir seine Vergangenheit. Keine unerklärlichen Handyfunklöcher, kein Internet, dafür ein verfluchtes Haus mit reichlich Leichen im Keller und einer extrem ungastlichen Nachbarschaft. Ein Film für Fans ohne viel Schnickschnack und vielen alten Ideen, die ohne große Eitelkeit und falschen Anspruch zu einem sachkundigen Allerlei eingerichtet werden. Absolut brauchbar. Ambitioniert, leicht flapsig und mit Bogenhaftung. Abseits blinder Eitelkeit. Also ich mochte den scheinbar ganz gern. Es ist so ein Haunted-House-Film auf jeden Fall. Dann kann ich mich erinnern, Barbara Crampton spielt mit. Die kennt man ja zum Beispiel aus das schon Reanimator oder From Beyond, also so 80er-Jahres-Wetterkult. ja, der Film war auf jeden Fall ganz nett. Und dann hat er noch den Mohawk gemacht, der lief auch auf diesem Festival, den ich jetzt zum ersten Mal da gesehen habe. Das ist so ein Western-Survival-Film. Mhm. Der mir nicht so gut gefallen hat, der relativ garstig war. Also da gab es schon ordentliche Gewaltdarstellung. Mhm. Der aber, das ist so ein Problem, wenn du historische Filme drehst, das wirkte für mich immer, die haben irgendwelche Kostüme angezogen und sind im Wald um die Ecke immer im Kreis gelaufen. Also das wirkte halt nicht wie, das wurde 1800 irgendwas gedreht, sondern die standen halt in irgendeinem Wald und ja, haben sich halt alte Lumpen angezogen und dann war es halt so eine Schlachterplatte, die nicht so wirklich meins war. Also damit hätten wir den Film auch abgehandelt, weil ich fand den nicht so doll. Der lief halt auch im Rahmen des Festivals. Aber Brooklyn 45 war der erste Film, den ich gesehen habe und der hat mich doch recht gut abgeholt. Hm. Und ich finde, sein größtes Problem ist, dass es ein Genrefilm sein will.
Okay.
Weil man kann ja mal grob erklären, worum es geht, einen Augenblick. Ich rufe mal die Seite auf. So. Brooklyn im Jahr 1945. Der Krieg ist seit ein paar Monaten vorbei. Der renommierte Kriegsveteran Lieutenant Colonel Hockstetter lädt 4 Freunde und Kriegskameraden zu sich nach Hause ein. Alle kennen sich von Kindesbein an. Doch anstelle über alte Zeiten zu plaudern, bittet Hockstetter seine Freunde, mit ihm an einer Seance teilzunehmen, um in Kontakt mit seiner verstorbenen Ehefrau zu treten. Die Veteranen sind skeptisch, doch durch die Beschwörung öffnet sie tatsächlich eine Pforte ins Jenseits, mit fatalen Folgen. So, und meiner Meinung nach, daraus entwickelt sich dann so eine Art Kammerspiel, und meiner Meinung nach hätte dieses Kammerspiel komplett funktioniert ohne die Seance. Da hättest du ein bisschen was abändern können, aber das, was da im Kern passiert, funktioniert ohne Geisterbrimborium noch besser.
Ja, finde ich eigentlich auch. Also ich war von dem Film in Anführungszeichen nicht überrascht. Also ich hatte halt keine Erwartung. Ich habe den angeguckt. Du hast mir im Vorfeld schon gesagt, da habe ich das geschrieben bei uns intern, dass du wegen solchen Filmen aufs Festival gehst, weil das so Entdeckungen sind. Und das stimmt schon. Der ist nicht perfekt, aber der wirkt auf eine entspannte Art irgendwie ein bisschen so, der steht so für sich selbst. Das wirkt wie, für mich wie ein Film, der sich auch nicht beweisen will. Das ist einfach so, das ist meine Geschichte, die erzähle ich euch jetzt. Und fand das Setting nett. Ich fand auch nett, wie der Film teilweise diese Geistersachen auch wirklich so ernst genommen hat, ohne es jetzt zu ironisieren. Wobei da manche Sachen drin waren, wo ich dachte, andere Regisseure hätten da jetzt so noch einen extra Augenzwinker mit eingefügt, aber das macht er nicht. Und ich war auch von der darstellerischen Leistung des Casts wirklich beeindruckt. Das sind so Namen, zum Beispiel diese Anne Ramsey, die kenne ich halt noch damals von dieser Sitcom mit Helen Hunt, hat sie mitgespielt. Oder dieser Ezra Bussington oder diese Christina Kleber heißt sie. Das sind in Anführungszeichen bekannte Gesichter zu unbekannten Namen. Also du hast die alle schon mal irgendwo gesehen, aber das würde dir schwerfallen, zumindest mir zu sagen, ja, das ist doch hier der aus dem und dem Film. Und die schaffen es sehr gut, diese Geschichte mit ihren Figuren zu transportieren. Ich war da wirklich für die 20 Minuten echt gut drin in dem Film und fand auch, dass er eine gute Balance hatte aus einer gewissen auch Ernsthaftigkeit und auch versucht hat, das Publikum zu schockieren, aber er hat es nicht so marktschreierisch gemacht. Das war jetzt kein Film so, der jetzt absichtlich jetzt die ganz wilden Twist rausgeholt hat, sondern wie ich schon gesagt habe, der ist so bei sich gewesen. Das mochte ich.
Ja, und wo du Twist sagst, es gibt keine richtigen Twist, aber es gibt gut gesetzte Überraschungen, würde ich mal sagen. Also genau, kleine Wendepunkte drin, die das Ganze nochmal ein bisschen befeuern. Und dann hast du wirklich so ein Kammerspiel. Also ist jetzt weit hergeholt, aber so ein bisschen die 12 Geschworenen sehr leid. Weil du hast halt diese
Leute,
die in diesem Raum sind. Ja. Und du merkst von Anfang an, das sind zwar Freunde, Kriegsveteranen, aber die haben alle so mit ihrer Vergangenheit noch nicht ganz abgeschlossen und keiner spricht so richtig rüber. Und da gibt's so Animositäten, die nicht ausgesprochen werden. Und dieser Abend kehrt das halt so ein bisschen raus und irgendwann ballern sich das alles halt an den Kopf. Und das funktioniert, finde ich, für diesen historischen Hintergrund relativ gut. Und auch mit diesem, ich nenne es mal Twist, der dann irgendwann kommt, weil dann eben auch so andere Themen noch aufgegriffen werden. Und wie du auch schon sagst, der Cast ist sehr gut. Also ich glaube, dieser Ezra irgendwas, der mit diesen extremen Segelohren, der Herr, der spielt nämlich auch in diesem Mohawk mit. Und da war er für mich auch das Highlight. So, da spielt er den Antagonisten, dann merkst du, der Typ, der ist super, ne? Und der Film hat auch, finde ich, sehr gute Dialoge zum Teil, die teilweise auch sehr ironisch sind, das sehr gut befeuern. Wirklich, mich hat tatsächlich dieser Geisteranteil so ein bisschen gestört, weil es zwar, so wie das der Film erzählt, wichtig für die Handlung, damit da gewisse Dinge passieren, aber das hättest du auch weglassen können.
Ja.
Und wenn du das umschreibst, wären die genauso passiert und dann hätte ich es runtergefunden.
Ja, ich glaube halt einfach fürs Marketing ist einfach sehr gut. Du
Natürlich.
kriegst den so bei Shutter unter und so, und das ist schon, ja. Also das ist ein, ich möchte ihn jetzt auch nicht zu sehr über den Klee loben, weil der hatte auch seine Fehlerchen, und das ist auch kein Film, über den ich jetzt in 3, 4 Monaten noch groß nachdenken werde. Aber als ich den geguckt habe, hatte ich da echt eine gute Zeit. Ich fand ihn spannend, gut gemacht, für sein Budget zumindest. Der hatte ein paar richtig, auch ein paar schöne Einzelmomente. Ich war auch gar nicht so drauf gefasst, dass es da Stellen gab, die auch wirklich sehr intensiv waren, so von der Spannung her. Und trotzdem hat er einen auch immer wieder so erlöst, und es gab auch so Momente, wo er fast schon ein bisschen, ja, nicht amüsant war, aber so ein bisschen verspielter war, wo er auch sich so ein bisschen in Ruhe gelassen hat, sag ich mal. Und das alles endet dann auf einer Note, die so, du hast ja das Gefühl, du hast nicht einen komplett doofen Film geguckt, sag ich mal.
Absolut,
Ne?
ne? Das meine ich auch. Das ist von den drei Filmen, die ich von ihm bisher gesehen habe, glaube ich, auch sein bester. Also Weird Al Yankovic ist länger her, aber das war so ein Film, der hat mich auch ein bisschen überrascht. Damit habe ich nicht gerechnet. Gerade weil er dir ja eher so über diese Genreschiene verkauft wird. Nochmal, die ich nicht für nötig halte, aber gut, damit bringst du ihn halt auch auf so ein Festival und damit verkaufst du den dann im Endeffekt auch an ein breiteres Publikum oder irgendeinen Streamingdienst. Aber der hat mich wirklich überrascht. Ich habe auf meiner ersten Euphorie, das war der erste Film, den ich gesehen habe, nicht damit gerechnet, den auch nochmal ein bisschen, nachdem ich drüber nachgedacht habe, noch ein Stückchen runtergeschraubt. Aber trotzdem einer der besten Filme, würde ich sagen, des Festivals.
Ja, also ich habe jetzt noch keine besten Liste gemacht, aber er wäre auf jeden Fall nicht auf der Flop-Seite. So viel ist sicher. Aber Jacko, weißt du, jetzt haben wir so einen bodenständigen Hausmannskost, sag ich mal, jetzt schon zweimal gehabt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich hätte mal Lust auf Kunst. Bisschen was Künstlerisches.
Ja, wo sind wir denn jetzt gelandet? Ich kann es mir schon fast denken.
Jetzt wird's komplex.
Ah ja, aber hast du den inzwischen gesehen? Ja, oder?
Ich habe ihn heute gesehen. Ich habe
Heute.
ihn tatsächlich, ich habe heute zum Mittag einen Salat gegessen und dabei diesen Film gesehen. Und es war interessant. The
Okay,
Complex Forms.
ich weiß noch nicht, wie du ihn gefunden hast, deswegen wird das jetzt für mich auch ganz spannend.
Okay.
Ja, soll ich denn erstmal vorlesen, worum es in dem Film geht, für die Leute, die es interessiert?
Bitte.
Ja, also, The Complex Forms. Ein Geheimbund wirkt mit einem verlockenden Angebot. Männer, die des Lebens überdrüssig sind, können ihren Körper verkaufen, damit dieser von einer mystischen Erscheinung in Besitz genommen wird. Was das bedeutet, erfahren die Freiwilligen nicht. Zunächst heißt es warten. In einer antiken Villa harren Christian und seine Zimmerkollegen aus und fragen sich, ob das mit der Besessenheit vielleicht nur Quatsch ist. Plötzlich ein Donnerschlag so laut, als explodiere die Welt. Und dann kommen sie aus den Wäldern. Ja.
Ja. Es ist ein. Wo soll ich da anfangen? Ey, das ist halt. Das ist. Ich würde ja sagen, vielleicht der eigenartigste Titel des Festivals, zumindest den wir gesehen haben. Okay, wir haben gleich noch einen anderen Film aus Taiwan, der ist auch sehr eigenwillig, aber okay. Ich erlöse dich mal, weil ich auch nicht weiß, wie du ihn fandest, aber ich fand ihn echt gut. Ich
Ich auch.
Habe mit dem so meine Probleme, und es fehlt bei mir so ein bisschen noch was, dass ich sage, Heidewitzka, das war ja mal ein richtig geiler Film. Aber so die ersten 20 Minuten saß ich da vor dem Screen und dachte, ja geil. Also
Ich
wirklich.
nicht nur die ersten 20 Minuten, da bin ich voll der bei dir.
Ja.
Mich hat ein bisschen leider das Ende rausgekegelt aus
Ja.
Gründen, sagen wir es mal so. Also der Film ist ein italienischer Film, übrigens, muss man dazu sagen, auch ein Regiedebüt, beziehungsweise der Fabio, oh Gott, jetzt muss ich mal spicken, wie er
Da
heißt.
oder so ähnlich,
Ja,
da.
genau, Fabio Dorta, glaube ich. Das ist auch sein Langfilmdebüt, Regisseur, Drehbuch, Produzent, der hat alles gemacht. Ne? Und das ist, also ich fand den inszenatorisch bockstark, das muss ich mal ganz klar sagen.
Richtig
Der
Spockstock, ja.
hat eine Stimmung, die hatte ich nach 5 Minuten komplett drin. Und der Film wurde in der Festivalbeschreibung, als aber auch in allen anderen Beschreibungen, die ich so finden konnte, immer so als Kafkaesk dahingestellt. Und ich finde, das ist so ein Begriff, mit dem irgendwie so um sich geschmissen. Aber ganz ehrlich, wenn ein Film Kafkaesk ist, dann ist es der. Ne?
Ja.
Also das ist wirklich, ne? Da geht es halt wirklich um diesen Christian und du hast am Anfang noch nicht mal seinen Namen. Den erfährst du irgendwann nach einer Dreiviertelstunde oder so. Eigentlich ist ein namenloser Protagonist, der sich für irgendein obskures Experiment mehr oder weniger zur Verfügung stellt, da fährst du auch nicht, worum geht's, er weiß es auch nicht. Kommt in diese Villa mit ganz vielen anderen namenlosen Teilnehmern, die von so einer ja, allwissenden Obrigkeit mehr oder weniger überwacht und dirigiert werden und die vollziehen dann nur monotone Arbeiten, wie halt irgendwie so im beim im ja, irgendwie die Boden wischen oder er arbeitet in der Küche und das hat sowas sehr, ja, was fast schon Maschinelles irgendwie, was die da tun und immer darauf warten, bald passiert irgendwas mit denen.
Ja.
Und das ist wirklich wie aus einem Kafka-Roman. Und das ist unglaublich packend inszeniert, sehr interessant, weil man auch nicht weiß, was passiert. Und wenn es dann passiert, damit rechnest du auch im ersten Moment nicht, wenn du siehst, was dann passiert.
Ja.
Und das ist sau, ich fand das sau spannend. Ich fand das visuell wie audiovisuell fantastisch. Für mich gerät der Film ein bisschen, das ist eine Erklärungsnot. Die Erklärungsnot ist, dass er versucht, das zu erklären am Ende. Ich hätte es viel besser gefunden. Der lässt das komplett aus.
Ja.
Der spart sich jede Erklärung und lässt dir einfach, was du da rein interpretieren kannst und willst, weil er liefert dir auch einfach keine richtigen Antworten. Er gibt so Drittelantworten, die dann aber auch irgendwie unbefriedigend wirken. Und dann am Ende hast du noch mehr Fragezeichen, obwohl die Fragezeichen, die du sowieso schon gehabt hättest, gereicht hätten und besser wären.
Ja.
Es ist schwer zu erklären, wenn man den Film nicht gesehen hat, aber das war so mein Eindruck davon.
Ich mag es, dass du gesagt hast, maschinell, weil diese, das kann man ja verraten, es kommen ja irgendwie so Wesen noch dazu, haben ja auch was Maschinelles an sich. Das ist, die haben eine ganz, ganz außergewöhnliches Design, so eine Mischung aus Maschinerie und Krabbenwesen, ganz, ganz seltsam. Ich habe auch irgendwo gelesen, hat jemand gesagt, dass der Film so ein bisschen ist, als ob David Lynch Frank Darabont's The Mist verfilmt hätte.
Total. Also meine Assoziation für den Film waren Naked Lunch.
Ja, ja.
Generell jeder Cronenberg. The Mist, einfach auch wegen diesem Schwarz-Weiß und diesen komischen Viechern.
Ja.
Und letztes Jahr in Marienbad, weil ich glaube, die Sets sind fast die gleichen teilweise. Das ist total weird eigentlich. Wieder so Arthouse mit so Creature-Horror und so Kopfkino vereinbart. Ich glaube, das waren auch so die Vorbilder. Das ist sehr, sehr hoch ambitioniert.
Ja.
Und hätte der Film am Ende nicht sich so ein bisschen selbst das Bein gestellt, um da versuchen, noch so Erklärungen reinzubringen, die man am besten komplett cuttet. Also gar nicht erklären, wäre wirklich das Beste hier, dann hätte der, glaube ich, sehr, sehr gut funktioniert.
Mein Problem mit dem Film war einfach, dass irgendwann war es so eine Art fast schon Übersättigung, dass ich mir gewünscht hätte, dass sie vielleicht noch irgendwie einen Weg gefunden hätte, diese Stilistik oder diese Geschichte noch für meinen Geschmack ein bisschen zu intensivieren. Und am Ende gebe ich dir komplett recht, der Film geht ja gerade mal 70 Minuten. Der ist ja wirklich nicht lang, aber so die letzten 10, 15 Minuten, da hat er mich dann auch verloren, weil er so zwanghaft versucht, mir jetzt auch irgendeine Erklärung zu geben. Und für mich war das bis dahin aber wirklich ein sogenannter Mood-Movie. Das ist also vollkommen egal, was eigentlich erzählt wird, es geht um die Stimmung.
Ja,
und wie total. Gesagt, die ersten 20, 30 Minuten ist das Ding halt wirklich so bockenstark. Und also das ist, ich habe in diesem Festival so ein paar Filmemacher für mich entdeckt, wo ich sage, ich bin so gespannt, was die in Zukunft machen. Und dieser Fabio de Orta ist einer davon, weil das ist ein Film, sowas siehst du nicht alle Tage. Und selbst wenn du damit nichts anfangen kannst, ist es ein Film, den du so schnell nicht vergisst, weil der so speziell ist und so besonders. Und was ich auch großartig finde, das ist kein Film, der dich so anschreit, so, seh mich an, ich bin etwas Besonderes, ja. Das ist einfach so, auch so ein Film, der erzählt einfach etwas, der zeigt dir einfach etwas und lässt dich auch dann komplett machen, bis er halt eben dann am Ende, wenn er sagt, okay, jetzt kriege ich hier noch die Art von Erklärung, die aber auch mehr so, ja, so eine Art, ja, Pflichterfüllung ist, wie ich finde.
Ja, und vor allem, die auch keinen Sinn macht, finde ich, weil selbst durch die Erklärung bist du nicht wirklich schlauer als vorher. Und das, was du jetzt weißt, macht es dich besser, finde ich.
Ja.
Aber wie du schon sagst, für mich ist auch der Typ auf jeden Fall die Entdeckung des Festivals, weil ich habe richtig Bock, von dem noch mehr zu sehen.
Ja.
Ich kann mir auch gut vorstellen, dass danach auch nicht mehr so viel kommt, weil manchmal hast du halt so Leute, die haben diese eine Vision, die sie umsetzen und am Ende werden die dann aufgeschluckt von dieser Filmmaschinerie, passt ja auch zum Thema. Also entweder drehen die danach nichts mehr oder drehen danach halt für Netflix so Sachen wie Stefano Solima aktuell.
Ja, Adagio, ne?
Genau. Ne? Von dem ich auch sehr große Hoffnung hatte, das war jetzt auch nichts. Aber gut, ich hoffe nicht, dass es so ist, weil der Typ kann schon offensichtlich was.
Es erinnert mich so ein bisschen an diesen Elias Merhici, wie der heißt, der diesen Begotten gemacht hat. Das sind schon, das war echt krasses Kunstkino. Aber er hat ja auch danach diesen Subject Zero gemacht. Und diesen Shadow of the Vampire, das war's, mit William Dafoe hat er gedreht.
Oh, Shadow of the Vampire.
Ja, Hammer. Und danach hat er diesen Subject Zero gemacht mit Ben Kingsley, der komplett.
Den habe ich nie gesehen, der soll aber nicht gut sein.
Der ist nicht gut, ne? Aber hoffen wir mal, weil dieser Fabio de Orta, der hat hier wirklich was echt grandios jetzt, aber was sehr Eigenwilliges abgeliefert. Und das ist so, also wenn es jetzt darum gehen würde, was sind so die zwei, drei Filme, des Festivals, die bei mir länger im Gedächtnis haften bleiben, ist der aber ganz weit vorne mit dabei, definitiv.
Absolut, ja? Absolut. Aber ich glaube auch, dass der es sehr schwer haben wird, hier einen Release zu bekommen.
Ich sag's ehrlich, ich sehe es nicht. Ich sehe nicht, dass der offiziell hier irgendwo erscheint. Vielleicht mit ein bisschen Glück, dass sich vielleicht Mubi sich dem annimmt. Das könnte ich mir noch vorstellen.
Ja, so halt. Aber die großen Streaming-Dienste nicht und DVD Blu-ray sehe ich ehrlich gesagt nicht. Kinostart sowieso nicht.
Was ich echt schade finde, weil der hatte auch Momente, die ich auch wirklich echt unangenehm gruselig fand.
Ja, total. Wirklich. Also atmosphärisch ist das ein absoluter Killer.
Ja, ne? Wirklich. Also deswegen, liebe Leute da draußen, gibt dem Mann irgendwie was zu tun, weil wir haben ja gesehen, wenn man aus einer dummen Idee aber dann noch eine gute Filmemacher dran setzt, dann kann ja was draus werden. Also bestes Beispiel aktuell das erste Ohm, wie ich finde.
Den sehe ich übrigens Ende der Woche.
Dann okay, dann kannst du mir dann gerne mitteilen, warum ich Unrecht hatte.
Bisher habe ich mich gefreut.
Okay, aber gut. Sehr gut. Okay, wir kommen zum ersten Film, wo unser Redeanteil, der mehr begrenzt ist, denn ich habe gesehen Demigod.
Ja, ja.
Mhm. Und Jacko, du hast, glaube ich, wie viele Minuten hast du geschafft, hast du gesagt? 10 Minuten?
Wenn es 10 waren. Also ich muss dazu sagen, du hast gleich gesagt, du machst Demigod.
Ja, ich war dumm. Ich war jung und dumm und naiv.
So, und ich habe natürlich erstmal die Filme geguckt, zu denen ich irgendwie eine Kritik mache. Ist ja logisch. So. Und habe dann hinterher versucht, all das andere noch nachzuholen innerhalb dieses Zeitfensters. Und Demigod war der letzte Film auf dieser Liste, den ich noch hätte gucken müssen. Das war gestern. Hab ihn angeschmissen. Heute Morgen? Nee, es war gestern. Hab ihn angeschmissen und habe dann gedacht, nee, das Zeitfenster ist kurz und ich bin zu alt und das ist nicht mein Film. Und ich lasse mal gut, sondern lass du drüber reden. Es hat mich komplett nicht, also was heißt nicht gejuckt? Ich wusste genau, dass damit tust du dir keinen Gefallen und auch dem Film nicht, weil was soll ich darüber sagen? Und von daher, bitte, the stage is yours.
Ja, Demigod. Ich glaube, das ist ein Film, über dessen Handlung, die Handlung ist fast relativ egal. Es geht, glaube ich, mehr darum, was das für eine Art von Film ist. Es ist nämlich ein Puppenfilm. Das heißt, ein Sack Puppen sind das, glaube ich. Die haben auch im Taiwanesischen irgendwie so eine Fachbezeichnung und die sind in Taiwan sehr beliebt und bekannt. Man kann es grob abkürzen, das ist taiwanesisches Kasperletheater. So kann man es, glaube ich, im Groben.
Sehr gut,
ja. Nur, dass Demigod jetzt eben keine Geschichte erzählt von Seppel, der irgendwie dem Krokodil hinterherjagt, sondern das ist halt wirklich ein Wuxia, also wer ist es, Wuxia, Wuxia, ich weiß nicht, wie das
ist. Ich würde sagen Wuxia, aber ich Wuxia, bin auch kein Experte für. Ne?
Also eine Geschichte, die eine Legende nacherzählt, wo es um krasse Kämpfe geht, gut gegen böse, große Gestiken, Blut, Fabelwesen, nur halt eben mit Puppen. Und das klang so toll und interessant, dass ich dachte, wow, das muss ich mir angucken. Und jetzt kommt halt der springende Punkt. Das ist auf einer Ebene auch unglaublich toll und interessant, aber auf der anderen Ebene ist es auch so anstrengend und so nervtötend, dass es echt schwierig ist, diesen Film zu empfehlen. Es wird dafür gewiss irgendwo ein Publikum geben, aber zu diesem Publikum gehöre ich nicht. Denn es gab einmal Faktoren an diesem Film, die haben es mich wirklich schwer, also die haben es mir schwer getan, diesen Film zu Ende zu gucken. Und das eine ist halt, es gibt nur einen Sprecher und der spricht alle Rollen. Und das ist schon hochgradig anstrengend. Vor allem, ich habe im Originalton mit englischen Untertiteln gesehen und das ist irgendwann, hast du genug davon. Wenn dann die holde Maid genauso klingt wie der böse Ritter, dann kommst du da durcheinander. Dazu, die Inszenierung ist sehr wild, ist sehr energetisch, aber eben auch sehr chaotisch. Und irgendwann war es auch leid, diese großen Gestikulationen mir immer ansehen zu müssen. Der Film ist keine Katastrophe. Ich habe ihn auch mit 5 von 10 Punkten bewertet, weil er einfach eine gewisse Qualitäten hat, die man ihm nicht absprechen kann. Und ich muss auch ganz klar sagen, ich bin einfach nicht das Publikum. Aber es ist auch echt ein Film, wo ich sage, wenn euch der interessiert, guckt euch vorab irgendwie was zur Probe an, weil ich mir sehr sicher bin, es wird vielen so gehen wie mir, dass sie nach 3 Minuten sagen, wow, das ist ja mal richtig geil, das habe ich doch nicht gesehen. Nach 10 Minuten denkt ihr euch dann so, okay, ach okay, das geht jetzt also immer so weiter Und nach 100 Minuten sitzt sie nur da und denkt dir, mach, dass es aufhört. Bitte mach, dass es aufhört. Ja.
Ah, du hast gerade sehr gut beschrieben, was ich gedacht habe, wie der Film sich entwickelt. Das ist, ich glaube tatsächlich, es gibt Leute, die werden das richtig geil finden. Ja. So, und ich denke auch, dass der vom handwerklichen Aspekt muss man den loben, weil ich glaube, es ist total schwer, sowas so zu machen.
Ja, wirklich.
Also wirklich. Und vergleichbar, also das heißt vergleichbar, wir hatten letztes Jahr Frank und Zed,
ja,
der, denke ich, handwerklich ähnlich aufwendig war, wo ich mir auch vorstellen kann, dass viele Leute sagen, was ist denn das für ein Scheiß?
Ja.
Da musst du auch ein Publikum für finden. Und der hatte mich aber nach 5 Minuten sofort. Und der hat mir nach 5 Minuten gesagt, da bist du nicht richtig für.
Ja.
Und dann bin ich da raus, weil ich könnte den auch gar nicht, wird sich schwer tun, den zu bewerten, ähnlich wie du. Ich würde auf jeden Fall sagen, Respekt, dass ihr das so gemacht habt. Und super, wer es mag, ich bin da überhaupt nichts Publikum für.
Ja.
Ist halt so.
Ja, also es tut mir auch fast ein bisschen leid, dass wir den irgendwie jetzt kritisiert haben, bewertet haben. Ich meine, letztlich, wir stehen zu unserer Meinung und ich stehe auch dazu, dass es nicht mein Film war. Aber ich kann mir halt vorstellen, wenn ihr dem was anfangen könnt, ey, dann werdet ihr diesen Film so hart abfeiern, bis es nicht mehr geht. Aber ja, Jacko hat nach 10 Minuten aufgegeben, der Schlappschwanz, und ich habe nach 100 Minuten halt gesagt, okay, ich versuche wirklich, obwohl es eine Kritik ist, so objektiv so nur eben möglich ein paar Faktoren einfach zu behandeln oder zu bewerten. Und was den Aufwand angeht, ist das eine 12 von 10, aber es tut mir leid, der erreicht mich einfach nicht und es ist absolut nicht unser Film und ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass der hier ein großes Publikum erreicht oder so großes Publikum erreicht, dass es sich lohnt, den irgendwie zu veröffentlichen. Ich meine, für die Vielseitigkeit des Films wäre es natürlich schön, weil ne, Vielseitigkeit ist Trumpf. Aber wenn ich ein Verleih wäre, würde ich den Machern auch sagen, ihr habt die echt gut gemacht, aber nee, danke, das wird nix.
Nee, also den wirst du hier in Deutschland nicht zu sehen bekommen, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja. Und zu meiner Ehrenrettung, ne? Ich war letztes Jahr auch auf einem sehr, sehr kleinen Filmfestival in Hannover und da lief auch schon so ein Wuxia-Film, aber das war zumindest ein Real-Life-Film mit echten Menschen und echten Effekten und selbst da musste ich mich ein bisschen durchkämpfen. Das ist generell nicht mein Genre. So, ne?
Ja.
Und das mit diesem, wie du schon sagst, dieses Puppentheater, dieses auch sehr emotionslose mit immer dem gleichen, das war echt hart. Aber ich kann mir echt vorstellen, es gibt Leute, die den mögen, aber der wird hier niemals im Verleih finden. So leid mir das tut, das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, ja. Ich finde auch, dass wir jetzt von Puppensachen mal zu echten Männersachen kommen sollten. Jacko nämlich zu Krieg.
Krieg ist immer gut.
Krieg ist immer gut.
Oh, und das ist vor allem Krieg, über den, der wird ja auch ein bisschen unter den Teppich gekehrt, denn es ist ein historisch belegter Krieg, wie wir erfahren. Ne, die totgeschwiegene, Erbsünde fast Australiens. Ne?
Ja, tatsächlich, ich kannte diesen Krieg schon. Wir reden übrigens jetzt von dem Film The Emu War. Und dieser Emu-Krieg ist wirklich ein echtes historisches Ereignis. Und es gibt diesen YouTube-Kanal Oversimplified, die halt die historische Geschichte halt darstellen in so Cartoons. Und die haben vor ein paar Jahren diesen Emu-War mal beleuchtet. Und daher kannte ich den schon. Und das ist wirklich, und ich meine, das tut ernst, eine so absurde Geschichte, dass es ist, ich frage mich, warum da noch kein Regisseur gesagt hat, ey, das ist so bescheuert, warum machen wir jetzt mal einen Film? Jetzt gibt's halt den Film, aber es ist nicht die Art von Film, die ich mir vorgestellt habe. Es ist nämlich ein Low-Budget Action-Kriegsfilm, Parodie, Spoof-Movie vielleicht auch ein bisschen.
ein bisschen ist gut.
ein bisschen. Von 3 Regisseuren direkt und die auch alle mitspielen. Und ich habe diesen Film zuerst gesehen und ich. Und das ist jetzt so dieser obligatorische Fall von, Leute, wenn ich den mit euch im Kino geguckt hätte und wir hätten dabei ein Bierchen gehabt, hätte ich den vermutlich besser und mehr gemocht. Aber auch hier muss ich sagen, ich fand ihn nicht schlecht, aber der hat mich dann doch nicht so überzeugen können wie andere Leute. Und ich glaube, zu diesen anderen Leuten gesellt auch unser Vogelkundler hier neben mir, ne? Oder Jacko?
Muss ich auch sagen. Also das war so ein Film, da dachte ich, ich muss den jetzt nicht sehen. Ich war auch ganz froh, du guckst den. Und dann, das war auch, ich hatte gerade einen anderen Film geguckt und habe dann gesehen, ach, der geht ja auch nur 70 Minuten. Ja komm, scheiß drauf, den gucke ich jetzt. Und ich bin ja ehrlich gesagt nicht so ein Fan von diesen auf Teufel komm raus lustig Megabillo-Film.
Ja.
Ne? Das geht so, also ich sag, werf jetzt mal so ein Sharknado in den Raum. Ne? Was meine erste Assoziation war mit sowas. Und ich muss sagen, der hier hat mich komplett erwischt. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Der ist natürlich also so billig, wie es nur sein kann. Ich glaube, das war mit Abstand der kostengünstigste Film dieses Festivals, würde ich mal behaupten. aber, und das rechne ich ihm hoch an, der hat teilweise da Dinger drin, also Humor am Rande des Nervenzusammenbruchs, und manche Dinger haben mich so komplett gekillt. Also ich fand den teilweise saulustig. Und wie du schon sagst, wenn wir den irgendwo im Kino da gesehen hätten, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das der absolute Renner im Publikum war. Unfassbar, da waren Dinger drin. Also der geht auch nur 70 Minuten, 74 Minuten. Ja. Und die erste Dreiviertelstunde, ich habe den gefeiert ohne Ende. Hm. Der flacht für mich ein bisschen im letzten Drittel ab. Da sind so Dinger, die finde ich nicht mehr ganz so witzig. Gut, Humor ist immer eine Ansichtssache. Jeder findet das eine gut, das andere oder nicht. Aber der hatte gerade am Anfang Situationen, die waren so urig. Das fand ich so sensationell. Also wir können ja mal ganz kurz auf die Handlung eingehen. Es geht, spielt dann 1932 in Australien. Und es gibt halt einen Krieg zwischen den Menschen und den Emus. Die erheben sich halt, ne, mit ihrer vollen Waffenpower.
Auch die Emus, wohlgemerkt. Auch die Emus haben Waffen.
Eben, auch die Emus, ne? Die sich unter anderem auch mit den Italienern verbünden, weil Mussolini den immer ihren besten Sniper rüberschickt, ne? War halt so, ist historisch belegt. Und das gibt halt so absolut kuriose Szenen. Ich fand gerade am Anfang sensationell, es gibt ja diesen Protagonisten, der eben diese, ich sag mal, dieses Platoon der Menschen da anführt, im Kampf gegen die Emus, dessen Sohn entführt wurde, von den Emus natürlich. Und das sind so Szenen drin, wie er diesen Dialog mit seiner Frau am Anfang führt, wo sie ihm sagt, ja, du kannst der Beste, ich weiß gar nicht, wie dieses Instrument heißt. Das hieß, glaube ich, Wobbleboard oder so, diese komische Gitarre, die er da spielt. Ja, du kannst der beste Wobbleboard-Player der Welt sein. Das bringt deinen Sohn nicht zurück. Und er sagt einfach nur, you don't know it. Und mit einer Überzeugung, das fand ich so großartig. Und ganz viele solche Szenen, die so völlig bescheuert sind. Ich fand das sensationell lustig teilweise. Ja.
Ich muss halt sagen, ich kann mich an diese Szene halt gar nicht mehr erinnern. Und die Sichtung ist nämlich so lange her. Es gibt nur eine Szene, die sich wirklich bei mir eingebrannt hat, weil die fand ich wirklich lustig. Das hat halt was mit, weil, also, was ich mich immer frage, wenn du halt so einen Giftzahn hast, so einen Ciancadi-Zahn, kann das nicht mal aus Versehen passieren? Die Szene fand ich wirklich lustig. Aber ansonsten, ich habe den gesehen, ich sehe auch da seine Qualitäten und auch für welche Art von Publikum das gemacht ist. Nämlich nicht für das Publikum, das ihn alleine zu Hause guckt, sondern in Gesellschaft. Aber es, wie gesagt, es sagt viel über den Film aus, dass ich jetzt nach 3-4 Tagen diesen einen Gag noch weiß, aber alles andere habe ich schon wirklich wieder vergessen. Auch nicht mein Film. Aber auch hier muss ich sagen, es ist kein Film, über den ich irgendwie sauer wäre oder der mich aufregt. Wenn ich sauer bin, dann höchstens, weil das sieht man dem Film auch an, das ist halt so ein Happening-Film. Den guckst du, wie gesagt, mit Leuten zusammen. Und man merkt ihm auch an, der hat das Herz am rechten Fleck. Das ist kein Film, der so schwach, also so, nicht schwach, der so dumm ist, weil die Macher glauben, sie können damit schnell Cash machen. Du merkst dem schon an, die hatten auch Spaß. Das ist jetzt keine 0815, wir sind mal angeblich total cool und lustig, wie zum Beispiel, wie heißt das hier? Slaughterhouse, mit diesem tötenden Frau hier, weißt du?
Genau.
Oder als alles, was Asylum macht. Nee, das ist wirklich, sie wissen zwar, es ist Trash, aber es ist nicht so Trash-Imitat. Das ist,
genau.
Es macht Spaß.
Das meine ich, die hatten richtig Bock drauf und das merkst du auch. Ich glaube, dieser Dreh muss so unfassbar funny gewesen sein. Und das siehst du bei diesen Leuten auch. Auch mit was für der Inbrunst, die diesen Unsinn spielt. Ja. Ne? Da gibt's auch eine Szene, dass der dieser berühmte Platoon-Leader mit seiner Tochter in irgendeinem Rückblick spricht und er wirft dann so ganz emotional so eine Flasche Whisky in der Hand an die Wand und dann konfrontiert sie wieder mit irgendeiner Wand. Wieder eine Flasche Whisky, dann wirft die nochmal an die Wand. Das ist so völlig absurd. Und es gibt auch eine sensationelle Blowjob-Szene in dem Film. Die ist auch, die muss man sich auch mal trauen, so zu zeigen. Fand ich auch schon sehr merkwürdig. Ja, der Film, also ich schwärme so ein bisschen davon, weil ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Er sieht auch total beschissen aus, das muss man auch mal sagen. Und deswegen finde ich auch, dass das letzte Drittel nicht so gelungen ist. Da gibt es eine große Action-End-Szene natürlich auch, so einen großen epischen Fight. Der sieht natürlich furchtbar aus. Also das muss man mal so sagen, wie es ist. Da verlassen sie sich auch ein bisschen sehr, dass da irgendwie ein bisschen Action passiert. Das sollte der Film besser lassen und sich eher so auf so Dialog-Slapstick-Comedy konzentrieren. Aber unterm Strich war ich sehr erstaunt. Und das wäre ein Film, den würde ich mir auch tatsächlich doch mal angucken. Aber dann am liebsten auch mit ein paar Leuten, die da richtig Bock drauf haben. in einer entspannten Runde.
Ja, also von den ganzen Filmen, die wir jetzt hier besprechen, ist The Emo auch der, wo ich sage, wenn jetzt Kollege Jacko sagt, meine Frau ist gerade weg mit meinem Kind, ich habe sturmfrei, komm vorbei, bring Kasten Bier mit, wäre es, glaube ich, der Film aus dem Programm, wo ich sage, okay, Ding, gebe ich nochmal eine zweite Chance.
Genau, mein Kind wurde gerade von Emus entführt, wir müssen mal einen Film gucken.
Ja. Okay, The Emo War. Oh, ob der mal nach Deutschland kommt, ich weiß es nicht. Ich meine, es ist ja auch mittlerweile echt schwer, weil ja Sachen auch plötzlich in Deutschland erscheinen, du merkst es ja gar nicht. Bei dem, ich sehe es ehrlicherweise nicht. Also ich sehe quasi das DVD-Cover schon vor mir, aber trotz allem wirkt es nicht wirklich umsetzbar. Zumindest aus meiner Perspektive. Was sagst du?
Du musst schon mutig sein, sage ich mal. Mutig oder rotzfrech, so als Verleih den reinzunehmen. Weil wenn du den ins Programm nimmst und dann eben auch entsprechend bewirbst, kann man sich auf einen Shitstorm, glaube ich, auch schon einstellen, weil viele den total kacke finden werden. Weiß ich nicht. Ich sehe es auch eher nicht. Ich würde es den, gerade den Machern irgendwie gönnen. Weil, wie gesagt, das ist ein riesen Herzensprojekt hier. Ich bin mir sicher, die hatten den Spaß ihres Lebens, als sie das gemacht haben. Und das, die wirken auf mich auch wie sehr sympathisch, diese drei Vögel, die das gemacht haben. Ich gönn's ihnen, ich glaub's aber nicht.
Folgende Idee. DCM bringt ja Civil War in die Kinos und vermutlich auch in die Heimkinos. Man könnte doch so ein Civil War Media Book und als Bonus das dann eine Emo War.
Das wäre geil. Das wäre total geil, wenn du das machst.
Ja.
Oder du bringst den halt im Rahmen, du bringst so eine Trash-Film-Collection, so vier Filme drin, einer davon ist der oder so.
Ja.
So halt, aber als Einzeldisc, glaube ich, hat der keine Chance.
Wobei, weißt du, was ich mir auch vorstellen könnte? Das habe ich, den Verleih vergesse ich immer, wobei die echt guten Job machen. Emo War klingt so ein bisschen, könnte so ein Bush-Medienfilm sein.
Oh ja, stimmt. Das könnte tatsächlich sein, ja. Ja, könnte sein. Obwohl Bush-Media, ja, das ist immer so eine Wundertüte, ne? Die hauen ja immer so Filme rein, das ist teilweise richtiger Müll und teilweise ist das echt ganz gut und immer so kleine Dinger. Ja, das könnte sein.
Okay, also Bush-Media, wenn ihr das hört, wir glauben an euch.
Gut. Ja, und ich kaufe den. Ich nehme den als Rezensions... Ich kaufe den nicht. Komm mal zurück. Rezensionsexemplar geht an Jacko.
So. Und wir würden sogar so machen, wenn er dann nochmal rauskommt, dann würde sogar meine Kritik gelöscht werden und kommt die richtige Kritik. So.
Oh ja, bitte. Ne? Ja. Aber dann lade ich mir auch ein paar Freunde zu ein und lasse einfach ein Tonbandgerät mitlaufen. Da kommen bestimmt super Sachen bei raus.
Als ob du Freunde hättest.
Ja, du bist herzlich eingeladen.
Bunker dich. Gut. Gut, wir kommen zum, ich würde sagen, größten Film des Festivals. Der Film, der seitdem er auf Sundance gezeigt worden ist, also da hatte die Weltpremiere im Frühjahr, in aller Munde war. Und der war so in aller Munde, dass es halt keine Screener gab, was wir uns schon dachten. Aber ich kann so viel berichten, Cape Light hat die deutschen Rechte. Das heißt, sie werden diesen Film dieses Jahr irgendwie veröffentlichen. Und ich sage euch, ob der ins Kino kommt, weiß ich nicht, aber ich sage euch, wenn der rauskommt, wird der in einer gewissen Bubble bestimmt Gesprächsstoff Nummer 1 sein. Wir reden jetzt hier einfach mal über In a Violent Nature von Kristen Ash, den wir nicht gesehen haben, aber wir haben schon viel darüber gehört und wir möchten jetzt gerne mal ein bisschen über die Vorabstimmen reden, aber vor allem über unsere Erwartungen. Und ich kenne jemanden, der diesen Film gesehen hat, sogar in Sundance, und der hat was sehr Schönes gesagt. Der hat gesagt, wenn Terrifier 2 der Soldat James Ryan ist, dann ist In a Violent Nature der schmale Grat.
Ui.
Ja.
Das ist ein spannender Vergleich.
Bin ich auch, ja.
Da müsste man ja wissen, wie diejenige Person zu der schmale Grat und Soldat James Ryan steht. Wenn er dazu so steht wie ich, dann habe ich noch mal Bock auf den Film.
Also ich finde Soldat James Ryan nicht so geil. Also er hat seine guten Qualitäten und der schmale Grat fand ich früher immer ganz, ganz toll. Ich bin mittlerweile aber nicht mehr so der große Malick-Fan. Ich weiß nicht, wie mir der Film heutzutage gefallen würde, aber der schmale, ich würde den schmalen Grat immer vor James Ryan stellen.
Das glaub ich. Also ich mag der Soldat James Ryan sehr wenig. Ich mag halt die ersten 20 Minuten wie jeder und dann wird's komisch. Und der schmale Grat habe ich vor ein paar Jahren, zwei, drei Jahren, nach Jahren wieder geguckt und festgestellt, was für ein fucking Meisterwerk das ist. Also von daher, wenn das so ist, dann freue ich mich boll auf den Film, weil ich fand Terrifier 2 ehrlich gesagt furchtbar scheiße. So, ich oute mich jetzt, ich hab den gar nicht gemacht.
Jacko, ich möchte das nicht zu laut sagen, aber ich finde Terrifier 2 einfach super langweilig.
Ja, das ist einfach eine unglaublich, glaub ich, Gewaltwurst, die einfach nur eine menschenverachtende Gewaltwurst, 140 Minuten Low-Budget-Film mit Megasplatter-Effekten, hat mich tierisch genervt.
Ja,
so. Meine Meinung zu Terrifier 2.
Gut,
danke. Von daher macht noch mehr Bock auf diesen Film hier.
Nein, also In a Violent Nature erzählt halt die Geschichte von einem Slasher-Killer, der, glaube ich, keinen Namen hat, aber so auch aussieht, als ob er irgendwie Jason Voorhees wäre und der stapft halt durch die Wälder und tötet Leute. Und die Kamera folgt ihm dabei immer so ein bisschen schwebend, wie die Kamera aus den Malick-Filmen. Und es gibt keinen Score, keine Musik und man sieht wohl einfach, wie der Typ, der sich da durch Leute durchschnetzelt. Und das wohl wirklich in einer Härte und Intensität, das ist wohl schon für die einen oder anderen Werbespruch Unmachtsanfälle gekommen sein soll.
Ja gut, kennt man ja.
Kennt man, ne? Ich muss sagen, ich hab Bock auf den Film zum einen, weil wenn du mir sagst, der Film ist unglaublich hart, will ich wissen, wie hart. Ich bin halt, da ist man einfach zu bekommen als Filmfan, glaube ich. Da müssen wir ehrlich sein. Zum anderen, ich will halt auch einfach wissen, was genau dieser Film aussagen möchte. Warum folgt die Kamera diesem Typen anscheinend 100 Minuten lang und redet nicht und tötet nur Leute? Und wie wirkt das auf einen? Ich bin sehr gespannt auf den Film. Ich glaube auch, dass der vermutlich dann, wenn er rauskommt, ich meine, seien wir ehrlich, wir haben das alle schon so oft beobachtet, es kommt irgendwie ein Film raus und da wird gesagt, der ist super brutal und super hart, wie jetzt The Sadness. Und dann ist der im Gespräch und dann gibt's die eine Fraktion, die sagt so, boah, Sadness, geil. Und die andere Fraktion sagt, ja, so hart war er jetzt auch nicht. Wird jetzt bei In a Violent Nature genauso sein. Was mich interessiert, ist halt wirklich, ob der Film es schafft, mir als Zuschauer einen Mehrwert zu geben, außer dass er ultra brutal ist. Wie sieht's bei dir aus?
Sehe ich ähnlich, weil hast du ja schon ganz gut gesagt, wir hatten ja viele Filme in letzter Zeit, diesen Stempel ultra brutal und sowas hat man noch nie gesehen, eben hatten, die relativ populär waren, wie The Sentence, wie Terrifier 2, die auch recht drastisch waren, oder Terrifier 2 hat wirklich heftige Gewaltszenen, das muss man echt sagen, was aber für mich den Film meist nicht besser gemacht hat. The Sentence fand ich auch eher so, war mittelmäßig meiner Meinung nach. Terrifier 2 fand ich furchtbar, eigentlich. Und deswegen, also ich bin ja auch ein Verfechter, wenn du Gewalt zeigst, gerne hart und heftig, aber biete mir doch etwas mehr. Also, dass die Gewalt auch was mit mir macht. So, und dass das für mich auch einen Effekt hat, der mich mitnimmt. Und am besten eben auch in einem spannenden und packend inszenierten Film. Und wenn das In a Violent Nature schafft, bin ich da voll dabei. Wenn es wieder nur so ein Showing wird, wie hart kann ich denn irgendwas zeigen, interessiert es mich eher weniger.
Ja, also ich bin, wie du auch, sehr gespannt auf den Film. Ich gehe sehr stark davon aus, dass der dieses Jahr noch irgendwie erscheinen wird, vielleicht sogar im Kino. Ist wahrscheinlich über irgendeinem Fantasy-Filmfest wird er wahrscheinlich dann Deutschlandpremiere. Deutschlandpremiere war ja am Hardline-Festival, das stimmt, das darf man nicht vergessen. Ja. Ne? Gratulation übrigens, weil das ist, glaube ich, schon ein Film, der in der Genre-Bubble sehr beliebt und sehr begehrt ist. Und ich kann es auch nachvollziehen, dass die ihn vorab nicht gezeigt haben, also als Screener freigegeben haben. Das kann ich schon nachvollziehen. Und ist ein bisschen schade, aber egal.
Ist so, aber ich denke, wir werden in den nächsten Wochen bestimmt schon die erste Kritik auf Movie Break haben, weil, wie du schon sagst, irgendwo im Fantasy-Filmfest oder so, wird er sich schon reinschummeln, kann ich mir gut vorstellen.
Ja. Vermutlich schreibt die dann Thomas, oh Gott. Du, ich möchte nichts gegen unseren glorreichen Chef Thomas, aber ich musste Thomas letztens erklären, warum man nicht logisch an Beau Is Afraid herangehen sollte.
Ja, wir haben ja alle vielleicht den Jahresrückblick gelesen vom Movie Break und ich war auch schockiert.
Das ist, ich meine, Jacko, wir müssen es nicht beschönigen. Wir beide haben die richtige Meinung zu Beau Is Afraid.
Beau Is Afraid war mein Lieblingsfilm des letzten Jahres und meiner Meinung nach der beste Film der letzten 10 Jahre. Punkt.
Ja, also gut, das besprechen wir dann bald in unserem Beau Is Afraid Podcast.
Den nennen wir dann Thomas Is Afraid.
Thomas hat keine Ahnung, heißt der.
Genau.
Okay. Aber Thomas ist ja jemand, den wir sehr lieben, aber manchmal muss man ja einfach seinen Geliebten auch umbringen. Ich liebe meine Überleitung heute, ich bin richtig gut. Ui. Wir reden jetzt über den Film Kill Your Lover, den wir beide gesehen haben.
Ja.
Und Jacko, kannst du uns eben kurz sagen, worum geht's? Außer, dass man seinen Liebhaber töten soll. Mach das nicht zu Hause nach, Kinder.
Besser nicht. So, also, Dakota und Axel sind ein Liebespaar, aber nicht mehr lange. Zumindest, wenn es nach Dakota geht. Sie will nämlich Schluss machen. Davon weiß Axel aber noch nichts. Das Problem, wie sagt man das denn am besten? Wann ist der richtige Zeitpunkt? Da der Leidensdruck steigt, fasst Dakota Mut. Alex reagiert anders als erwartet, das kann man so sagen, glaube ich. Nichts gekränkt, sondern krank. Was als fiese Infektion beginnt, verunstaltet Alex Körper komplett. Er mutiert zum Monster. Und er akzeptiert das Liebesaus nicht. Bleibt Dakota standhaft? So, und bevor du jetzt was sagst, ich finde, die Prämisse zum Film ist total geil.
Ja, also
finde ich total, das Konzept ist klasse. Und da ist der erste Film, ich glaube, nachher haben wir noch einen, bei dem ich sage, ja, schade, dass das kein Kurzfilm ist.
Dabei geht er nur 70 Minuten, muss man mal sagen. Der ist aber
das ist die perfekte Kurzfilmprämisse. Und das fällt ihm auch so gewaltig auf die Füße, finde ich.
Ja, es ist ein Film, ich möchte diesem Film nichts Böses, weil du findest, es ist auch ein Film, du merkst halt, da steckt Leidenschaft drin und das Regieduo Keir Siebert und Alex Austin sind auch privat wohl ein Paar. Und der Film spielt, glaube ich, größtenteils auch in ihrer eigenen Wohnung oder in irgendeiner Wohnung. Du merkst diesen Film auch an, da ist auch kein Budget hinter, aber auch eine gewisse Leidenschaft. Aber boah, ich weiß nicht, es fing halt so nett an, von wegen, sie sagt ihm, ja, ich mach Schluss, und er hat entwickelt diese Krankheiten, das ist sehr schön umgesetzt, aber irgendwann hatte ich auch das Gefühl, sie wissen selbst nicht mehr so richtig, was sie machen sollen, und gehen dann einfach diesen obligatorischen Weg. Jetzt müssen wir auch mal ein bisschen was fürs Auge bieten. Das heißt, es kommt dann die obligatorische Gewaltszene, die dann auch nett umgesetzt ist, aber nichts, was mich mitreißt. Und ja, ich sehe es wie du, wenn der Film nach 20 Minuten zu Ende gewesen wäre, top, richtig geil. Wenn er nach 40 Minuten zu Ende gewesen wäre, ja, okay, hier und da hat es ein bisschen gehakelt, aber insgesamt echt ein guter, feiner Film. Aber nach 75 Minuten war ich echt so ein bisschen ernüchtert auch. Also kein schlechter Film. Ich möchte diesen Art von Filmen nie was Böses. Ja, deswegen sehe ich auch ein, dass ich meine Bewertung von 5 von 10 Punkten auch vielleicht ein bisschen arg optimistisch war, um es mal so auszudrücken. Aber ich tue mich halt schwer, zum einen solche Filme abzufeiern. Ich tue mich aber auch schwer, diesen Film dann irgendwie zu sagen, du bist scheiße, weil es ist dann auch ein bisschen gemein.
Ja, scheiße ist der auch nicht, würde ich auch nicht sagen. Ich finde die Idee eigentlich total smart irgendwie, aber es bleibt irgendwie bei der Idee. Ich finde auch die Umsetzung nicht besonders gelungen. Also A ist der Film für mich viel zu lang. Absurd, das klingt bei 70 Minuten. Und er hat mich auch nie richtig reingeholt. Ich brauchte auch eine Zeit, um überhaupt auf dieser Prämisse klarzukommen. Hab mir hinterher gesagt, eigentlich ist die gar nicht doof. Aber das sage ich nicht von Anfang an, sondern erst im Nachhinein. Ich fand den sehr anstrengend zu gucken. Ich hätte mir auch vielleicht noch ein bisschen witziger an einigen Stellen gewünscht, weil ich glaube, ein treffensicherer Humor hätte den noch ein bisschen interessanter gemacht. Und auch dieser Body-Horror-Aspekt, der ja da drin ist, den hätte man auch noch geiler machen können. Also es sind im Prinzip ganz ordentliche Ansätze, eine gute Grundidee, aber nichts an dem Film hat mich richtig abgeholt, zu keinem Zeitpunkt eigentlich. Und am Ende lobe ich eigentlich nur die Idee, weil die finde ich nach wie vor gut. Umso enttäuschender ist es eigentlich, dass der Film mich nie irgendwie abholt, weil ich wäre da definitiv ein Publikum für.
Wieso
Also
hast du mit toxischen Beziehungen etwas zu tun? So, jetzt, was sagt das für uns beide jetzt aus, Deko?
ja, wenn du jetzt den Cast beendest, wächst mir auch irgendwas hinten raus, weil ich dich so vermisse. Nein, es
Besser
ist
als vorne.
einfach, weiß man nicht. Ja, es ist eigentlich traurig, weil der Film hätte mich, also ich bin eigentlich, glaube ich, genau das Publikum für solche Filme und der hat mich gar nicht erreicht. Das spricht nicht für ihn. Nach wie vor halte ich die Idee für gut, aber ich war ehrlich gesagt auch relativ froh, das klingt auch gemein, als der vorbei war. Ich habe mich da sehr durchkämpfen müssen. Weil ich auch immer auf diesen Klick gewartet habe, wo ich damit richtig connecte. Aber er kam nicht. Er kam einfach nicht. Sehr schade. Ich glaube auch, das ist ein sympathisches Filmduo, was da irgendwie auftritt. Aber das war es jetzt nicht so.
Es ist auch leider die Art von Film, wo ich immer das Gefühl habe, wenn ich diesen Film sehe, dass hinter mir so die Macher stehen und mir leise ins Ohr flüstern, frag mich, was es bedeutet. Und ich denke mir so, ich weiß, was es bedeutet. Und es ist tatsächlich jetzt auch nicht so clever, wie ihr es glaubt. Es ist gut, klar, gar keine Frage. Die Idee ist echt nett.
Ja.
Aber ich weiß nicht, mir hat das nichts gegeben.
Ich sage ja die Idee, aber ich finde, was sie da rausholen, also du hättest da viel mehr, glaube ich, rausholen können. Ich bin jetzt kein Filmemacher, um Gottes Willen, was nehme ich mehr raus? Aber wenn selbst mir als, sage ich mal, Amateur und Endabnehmer so ein paar Gedanken einfallen, das hätte man doch an den Stellen ganz anders noch lösen können, spricht jetzt auch nicht besonders für den Film.
Ja, also
Leider.
ja, und da sage ich auch, das ist für mich auch, wobei, nee, stimmt gar nicht. Ich glaube, dass der gute Chancen hat. Ich sehe nämlich gerade das Poster, das offizielle. Der hat gute Chancen, veröffentlicht zu werden, weil das Poster, das ist so marktschreierisch, so mit den toten Schädeln, mit
Ja.
Handschellen. Das ist
Das Poster sieht original aus wie so ein typisches Kinoplakat oder wie auch so ein Blu-ray-Cover damals noch in den Videotheken, wo es das noch gab.
ja.
Ne? Das und mit dem Titel, das könnte gut laufen. Und als ich die Beschreibung gesehen habe plus den Titel, habe ich auch gedacht, ach ja, passt. Ne?
Hier steht auch noch Toxic Relationship Body Horror with a Punk Edge.
Ja,
Punk
der
Edge habe ich jetzt nicht so richtig wahrgenommen, wenn ich ehrlich bin.
Siehst du? Aber der schmeißt ja auch mit diesen Begriffen um sich. Ja, aber nichts davon wird so richtig erfüllt, muss man ganz ehrlich sagen. Auch Body Horror ist eher so, ja, man kann es da einstufen, aber daraus Da stelle ich mir auch was anderes vor, ehrlich gesagt.
Ja, also auch hier kein übler Film im Rahmen seiner Möglichkeiten, vielleicht sogar
Ja.
ganz okay, aber kein Werk, wo ich jetzt sage, das muss man sich angucken. Gut. Jacko, ich möchte zum nächsten Film kommen, etwas erzählen. Ich war letztens, konnte ich diesen Mads Mikkelsen-Film Bastarden sehen, der, glaube ich, in Deutschland King's Land heißt und im Juni rauskommt. Und das war total interessant, weil ich konnte auf meiner Genre-Checkliste dänischen Kartoffelwestern abhaken. Das ist ja eher selten. Und jetzt dank des Hardlines kann ich jetzt noch was abhaken, nämlich luxemburgischen Rachewestern. Also.
So, aber wenn du mir jetzt sagst, wie der Film original heißt, dann bin ich mal gespannt.
Oh Gott. Laif Asail.
So, ich weiß nicht, ob es richtig oder falsch ist. Ich habe
Im
keine Ahnung, wie man das ausspricht.
Englischen heißt er The Last Ashes.
Ja, ich glaube, darauf berufen wir uns auch nochmal, weil
Aber
das
ganz
habe ich nicht
ehrlich,
gecheckt.
luxemburgischer Film. Und wir haben im Originalton mit englischen Untertiteln gesehen, aber ging es dir auch so, dass du verblüfft warst, wie ähnlich die luxemburgische Sprache der Deutschen ist? Weil ich manchmal
Komplett.
wirklich dachte, nee, das hab ich jetzt komplett richtig verstanden. Das war der
Ja.
Wahnsinn.
Total, es war
Ja.
so weird teilweise, weil man konzentriert sich ja erstmal auf die Untertitel, weil man
Ja.
kennt die Sprache halt nicht. Aber irgendwann hat mich das irritiert, dass ich da unten was lese und das da oben eigentlich verstehe.
Ja.
Nicht komplett, aber zum Teil. Und das war teilweise so also das fand ich anstrengend. Dann lese ich immer komplett die Untertitel und verstehe nicht, was mir die Leute sagen,
Ja.
anstatt so eine Mischpoke. Weil die sprechen ja teilweise auch sehr klares Deutsch. Also dann, wenn
Ja.
die in der Kirche sind und die so aus der Bibel vorlesen, das ist komplett klares Deutsch, ne? Sogar akzentfrei teilweise. Und dann kommt, ist das luxemburgisch? Gibt es die Sprache? Ich bin leider so ungebildet. Gibt es das oder ist das flämisch? Nee, wahrscheinlich nicht. Das spricht man in Belgien, Niederlande. Ist das, weiß ich gar nicht. Also ich habe das auch noch nie gehört, diesen, ich nenne es mal Akzent. Das klingt sehr komisch, weil du verstehst teilweise relativ viel, dann ein paar Sachen wieder nicht, aber ja, wirklich
Es
weird.
gibt wirklich Luxemburgisch, das ist eine richtige
Es ist
Sprache.
luxemburgisch, okay.
Luxemburgisch, ja.
Aber zum Teil sprechen die ja auch wirklich Hochdeutsch in
Ja.
manchen Situationen. Da wahrscheinlich, wenn die irgendwas vorlesen oder so, ne? Schon sehr abgefahren, ja. Aber es war auch, glaube ich, mein erster luxemburgischer Film, den ich gesehen habe.
Ich glaube, also ich würde jetzt nicht unterschreiben wollen, aber seien wir ehrlich, wir beide sind jetzt keine Fachmänner in Sachen luxemburgisches Kino und ich glaube, dass die meisten Luxemburger nicht mal einen luxemburgischen Film gesehen haben. Also
Das kann gut sein.
ja.
Aber, wie ich finde, ich glaube, du mochtest ihn nicht so. Den Film kann man auch durchaus außerhalb von Luxemburg mal gucken.
Er war ja für Luxemburg sogar im Rennen für die Oscars.
Okay, das finde ich jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber.
Ja gut, wie gesagt, wenn du einen Film im Jahr produzierst, ist es nicht so verwunderlich, dass du den dann zum Oscar schickst.
Ja.
Und ich fand den gut, den Film. Also
Ach doch.
ich mochte den, also ich fand den nicht großartig, aber ich glaube, ich habe ihm 7 von 10 gegeben.
Ach, doch so viel, weil du
Ja?
klangst erst, als du dein erstes Feedback gegeben hast, war das eher so ernüchternd.
Ja, aber der Vorteil war halt, dass ich den gesehen habe und den Luxus hatte, die Kritik nicht sofort schreiben zu müssen.
Aha,
Und der hat halt gearbeitet. Das hat ihm im positiven Bereich halt wirklich geholfen, weil er natürlich auch ein paar Schwachpunkte hat. Und der größte Schwachpunkt für mich ist halt, das sage ich gleich weg, boah, dieser Film ist so, der ist so zäh teilweise und zieht sich, also der geht 2 Stunden und der fühlt sich wirklich teilweise doppelt so lang an. Muss ich wirklich sagen. Das ist für mich der ganz große Schwachpunkt. Der ist wirklich langatmig, dieser Film.
Das fand ich witzigerweise nicht, weil
Dann
er
liegst du
geht.
falsch.
Oh, genau. Er ging 124 Minuten
Ja.
mit Abstand der längste Film des Festivals. Ne? Wir haben ja oft so 70, 80 Minuten, maximal 100. Mit Abstand der längste. Ich fand den überhaupt nicht zäh. Ich finde den auch zu lang für das, was er macht. Also den hättest du kürzer fassen müssen, weil er braucht keine 124 Minuten, weil es eine sehr simple Rachegeschichte. Mehr ist es halt auch nicht. Narrativ ist das nichts Dolles. So. Da brauchst du keine 2 Stunden für. Aber ich fand den nicht zäh.
Also, das hast du schon gesagt, also mein Problem war halt einfach, dafür, dass er unter seiner sehr künstlerisch hochwertigen Schale eine sehr konventionelle Geschichte erzählt, mit auch sehr konventionellen Charakterentwicklungen, hat es mir einfach zu lange gedauert. Und das fand ich sehr schade. Ich glaube halt, wenn der 20, 30 Minuten kürzer gewesen wäre, hätte ich den, glaube ich, echt abgefeiert, weil der auch wirklich, also, seien wir ehrlich, der fängt halt an und ich war im Himmel. Also der sieht halt 4:3 schwarz-weiß, sagt mir, ja geil, das freut das Cineastenherz. Und das ist auch so ein, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber nach 20 Minuten kommt hier erst so die Titeleinblendung. Und da war ich aber schon so drin, dass mich diese Titeleinblendung fast schon ein bisschen schockiert hat. Ich dachte, wie? Was? Ach, okay. Aber der war mir wirklich, er war mir zu lang für das, was er mir letztlich dann narrativ geboten hat. Das ist mein großes Problem.
Ja, voll zur Zustimmung. Zu lang für seine sehr simple Geschichte, weil das ist eine ganz, ganz schlichte Rachengeschichte, die aber verpackt ist in ein sehr interessantes Setting. Ja. Kenne ich so auch nicht. Luxemburg, 1800, schlag mich tot. Ne? Und der auch relativ am Anfang diese kleine Subkultur, die da ist, mit diesen Mädchen, die irgendwelche Masken tragen müssen, und was das ja im Prinzip heißt, dass da so eine inzestuide Gemeinde mehr oder weniger ist, das ist total geil eigentlich. Der hat mich so ein bisschen erinnert an, wie ist denn dieser niederländische Brimstone? Den hast du wahrscheinlich auch gesehen.
Genau, den habe ich sogar
mit Guy Pearce.
Genau, den habe ich sogar unten dann als Empfehlung markiert.
Ja, wenn wir auch sofort. Ja. Das ist ja ähnlich, ne? Auch so ein europäischer. Ja, Western. Western ist das ja in dem Sinne nicht, weil der spielt nicht im Westen, ne? Und weil ist ein Western, aber er hat diesen Western-Flair.
Ja,
halt, ne? Im Prinzip ist es ein halber Rape-and-Revenge-Film, mehr oder weniger, ne? Den ich handwerklich bockstark finde, der atmosphärisch sehr stark ist. Ich fand auch die Darsteller wirklich toll.
Ja.
Und der auch eine sehr kompromisslos ist in seiner Gewaltdarstellung, muss man auch mal sagen.
Ich muss sagen, wir haben ja gerade eben bei In a Violent Nature schon über Gewaltdarstellungen geredet und ich finde, dass The Last Ashes, wie er im Englischen heißt, da echt einen guten Job macht, weil der hat halt wirklich Gewaltmomente, da bin ich zusammengezuckt, obwohl ich eigentlich grafisch nicht so viel gesehen habe. Aber zum einen, weil da auch Leute zu Schaden kommen, die in normalen Filmen nicht zu Schaden kommen, also ich sag mal Kinder. Also da war ich echt überrascht, aber das war für mich wieder ein Beweis, wenn du halt eine Gewaltszene hast, du musst sie nicht unbedingt und zwingend einfach grafisch ausschlachten. Wenn du sie richtig inszenierst, dann tut's auch das Gleiche, wenn du sie nur andeutest oder so von weit weg zeigst. Aber es gab da ein paar Momente, ich sag nur hier Achillesferse zum Beispiel, da bin ich wirklich zusammengezuckt, weil ich dachte, okay, so eine Art von Film ist das, alles klar.
Und das war in den ersten 10 Minuten, glaube ich, ne? Oder 15, das war eine echt krasse Szene. Ja. Ja, ich finde, der Film funktioniert wirklich gut. Mein einziger Kritikpunkt, der ist mir zu lang und dann im letzten Endes ein bisschen zu stumpf, aber das ist einfach auch ein Genrefilm. So, dann ist es auch okay. Ja. Also der erfüllt keine höheren Ansprüche. Deswegen war ich ein bisschen verwundert, Oscar-Nominierung. Ich meine, da greift man jetzt echt ein bisschen sehr hoch. Das ist Quatsch. Aber als guter Genrefilm fand ich den sehr brauchbar.
Wirklich, also toller Film,
technisch wesentlich besser, als ich gedacht hätte, auch darstellerisch.
Ja.
Ich war sehr erstaunt, weil Luxemburg hat jetzt auch wahrscheinlich nicht so das Portfolio an guten Darstellern.
Vicky Krebs kommt aus Luxemburg. Die jetzt, hier bei The Phantom Thread und so mitgespielt hat. Die ist Luxemburgerin.
Gut.
Ja. Auf der anderen Seite, pass auf, ich kenne Luxemburg, ich weiß gar nichts über dieses Land, außer dass es existiert und dass sie einen Film gemacht haben, der heißt The Last Ashes. Das ist das ja, die haben vermutlich auch eine Art Filmindustrie und ich finde, dass der Film, also dass der keine Chance bei den Oscars hatte, war klar, ja, aber dass sie ihn eingereicht haben, kann ich schon verstehen, weil der halt wirklich, wirklich auch toll aussieht. Und auch der hat so grandiose Einzelmomente, allein in diese eine Szene, wo sie auch relativ deutlich Spielmäßig zum Tod referenzieren, wo auch die Einbindung dann kommt des Titels, ist toll. Und der Film hat auch so diese, der wirkt so roh und so echt auch. Mhm. Du wirkst, das merkt auch, also das mag ich zum Beispiel das letzte O mochte ich das, genau wie bei diesem Immaculate. Die wirken halt wie Filme, die nicht in einem Studio entstanden sind oder von einer Soundstage oder Greenscreen, sondern dass sie wirklich was hatten, womit sie spielen können. Das hast du ja auch gemerkt. Die waren hier, in Anführungszeichen, live vor Ort.
Ja.
Das ist was schön.
Und das habe ich ja vorhin an diesem Mohawk, wo wir den ganz kurz kritisiert, dass da einfach Leute in Kostüme gesteckt werden und laufen durch einen x-beliebigen Wald, der auch hier hinter meinem Haus irgendwie hätte sein können. Und das ist hier halt nicht.
Ja.
Also du hast wirklich das Gefühl, der spielt da zu dieser Zeit von den Gebäuden, von den Kulissen. Und das ist nicht einfach, Hauptsache, das sind Bäume im Hintergrund, dann passt das schon. Ne? Ja, das ist der komplette Unterschied dazu, ja.
Und Last Ashes, ich meine, klar, Luxemburg ist jetzt kein großes Filmland, aber wenn du den richtig bewirbst und vermarktet, kannst du den rausbringen, finde ich.
Da bin ich mir auch ziemlich sicher, den wird's geben.
Ja.
Das kann ich mir, weil ich habe auch das Cover jetzt gesehen, ne? Das passt schon. Also das tut das so auf eine Blu-ray mit der Inhaltsangabe, da kannst du einen guten Trailer zu machen. Und ich glaube, den werden auch viele Leute mögen. Also der wird laufen, denke ich schon.
Ich hätte auch ein bisschen erinnert an hier diesen Rachefilm The Nightingale.
Ja, stimmt. Und ich fand den hier deutlich besser als The Nightingale. Ich war von dem nicht so begeistert. Der hat mir deutlich besser gefallen.
Okay, gut. Dann würde ich sagen, können wir gerne weitermachen.
Ja.
Jetzt kommt die große Frage. Dein Property oder mein Property? Da ich keinen Führerschein habe und ein Auto eine wichtige Rolle spielt, ist es dein Property. Deswegen, Jacko, Property, worum geht's?
Ja, ich bin ja ganz froh, dass wir jetzt nicht den Originaltitel verwenden, weil da hatte ich auch meine Probleme mit. Er nennt ihn einfach Property, weil es ist ein brasilianischer Film und der Titel im Original logischerweise auf Portugiesisch. Okay, worum geht es? Seit Theresa Opfer einer Geiselnahme geworden ist, lebt sie zurückgezogen in ihrer Stadtvilla. Ihre Verstörung ist unübersehbar, auch ihren geliebten Hund kann sie nur durch die Scheibe der verglasten Veranda betrachten. Als sie zur Erholung auf das Landgut ihrer Familie fahren will, schenkt ihr Mann Roberto ein hochmodernes gepanzertes Auto, damit sie sich sicher fühlt. Doch kurz nach ihrer Ankunft besetzen die Arbeiterinnen, die nach jahrelanger Ausbeutung entlassen werden sollen, mit Waffengewalt das Gutshaus. Ja, kurz und knackig zusammengefasst. Und ich muss sagen, für mich war das mein persönliches Highlight des Festivals. Aus verschiedenen Gründen. Also wir haben eine Movie Break Kritik von unserer guten Lieder, die hat ihn schon auf der sie hat ihn schon auf der Berlinale gesehen und fand den nicht so prickelnd.
Ja.
Unter anderem aus Gründen, weil sie da diese gesellschaftliche Kritik, die da wohl drinstecken soll, nicht so toll fand und eben es eher so gesehen hat, dass die arbeitende Klasse hier sehr dämonisiert wird, wie es dargestellt wird.
Kann ich zu einem gewissen Punkt, ich habe die Kritik nicht gelesen, aber kann ich zu einem gewissen Punkt schon verstehen. Ich finde aber, dass sie nicht dämonisiert wird aus meiner Perspektive. In meiner Perspektive ist es wirklich so ein Film, der so dieses Grundproblem, wir reden aneinander vorbei, auf eine sehr genreaffine Art und Weise behandelt und am Ende gibt es halt diesen, du hast glaube ich bei uns intern geschrieben, diesen Point of No Return und dann weißt du halt einfach, ja, das ist jetzt so, der, jetzt, es wird abgefuckt. Ich finde, ich kann in diesem Film halt alle oder jede Seite irgendwie verstehen. Und man möchte halt irgendwann den Leuten einfach nur so ins Gesicht schreien, du bist einfach nur, hör doch auf mit der Scheiße, ja?
Genau, genau.
Ich finde halt dieser Film, der eskaliert mir zu schnell. Also wie soll ich es ausdrücken? Es passieren da mir zu schnell Sachen, die, wo ich denke, ja, okay, das ist schon so, so eine Art von Übertreibung, Überspitzung, die hätte ich vielleicht nicht gebraucht. Also es ist, dass halt eben Leute schon relativ, das erste Mord oder Mordopfer, das erste Todesopfer wird recht schnell beklagt, ja, sag ich mal. Das, ich weiß nicht, ich kann auch mit dieser Art von Film nicht immer was anfangen. Du hast, glaube ich, bei uns intern auch Eden Lake als Referenzwerk genommen. Und Eden Lake zum Beispiel, den mag ich gar nicht. Ja, also Funny Games mag ich ganz gerne, der kriegt mich auch, aber Eden Lake, der war mir immer, da war halt dieser gesellschaftliche Anstrich immer halt mit drin und ich konnte den nicht ausblenden und der ist halt einfach sehr, sehr krude und sehr, sehr, sehr dumpf und hier bei Property fand ich ihn nicht so dumpf. Ich finde halt, dass der Film für mich nicht diese Balance richtig hinbekommt zwischen Genre und halt Gesellschaftskritik und am Ende so eine Mischung hat, die ich für meinen Teil hinnehmen kann, die mich aber nicht so richtig begeistert. Bei dir ist es halt anders, deswegen möchte ich jetzt lieber dir jetzt den Raum lassen, weil ich gerade merke, dass ich nach Worten ringe und glaube ich mich thematisch jetzt seit 2 Minuten im Kreis drehe.
Aber du hast vollkommen recht, ich kann das auch komplett nachvollziehen. Wenn man gerade bei diesem Film nach einer so sozialkritischen Aussage sucht, dann tut er sich damit keinen Gefallen. Ähnlich wie in Eden Lake, den habe ich halt erwähnt, weil ich finde, das ist vergleichbar von dieser Situation. Wir hatten zum Beispiel, glaube ich, im letzten Jahr war es auch Soft and Quiet.
Oh, den fand ich großartig.
Richtig, und das ist aber auch ähnlich. Ich finde, das ist so, man manövriert sich in so eine Situation hinein und wie gesagt, irgendwann ist Point of No Return und man kann einfach nicht mehr zurück. Also man wollte es vielleicht gar nicht so weit eskalieren lassen, aber nun ist das Kind in den Brunnen gefallen. Was macht man denn jetzt?
Aber kurze Frage, liegt es vielleicht, also weil bei Soft and Quiet hast du ja wirklich ganz klar diese Perspektive, dass diese Leute Arschlöcher sind. Punkt.
Ja,
so.
Ja, ja.
Und bei Eden Lake hast du zumindest aus meiner Erinnerung auch so, dass dieses Pärchen, Kelly Reilly und Michael Fassbender, die Guten sind. Punkt.
Ja.
Und ich finde, bei Property ist es ja wirklich so, dass es nicht so ist, dass du wirklich ganz klar sagen kannst, das sind die Guten und das sind die Bösen.
Aber das finde ich ja auch einerseits ganz gut, weil ich finde auch, wie du auch sagst, beide Seiten nachvollziehbar.
Ja.
Ne? Da ist zum Beispiel dieses Pärchen, also sie ist ja ein ehemaliges Entführungsopfer und sehr traumatisiert. Ihr Mann ist halt ja ein gut situierter, was er betreibt diese Ranch da irgendwie, aber scheinbar auch nur im Auftrag von irgendjemand oder so, aber ist auf jeden Fall da mehr oder weniger der Geschäftsführer. Und dann hast du auf der anderen Seite eben die Arbeiter da, die erfahren, dass sie um ihren Job gebracht werden, weil diese Ranch dicht gemacht wird und die da irgendwie ein Hotel jetzt errichten wollen. Und ich finde beide Seiten irgendwie nachvollziehbar. Die Frau bleibt trotzdem in der Opferrolle, weil sie kann ja im Prinzip nichts dafür, was ihr Mann da veranstaltet, der letzten Endes ja auch nur Business-Entscheidungen trifft. Das ist ja kein böswilliges Arschloch, der den Menschen was Böses will. Der kennt die einfach gar nicht, interessiert sich letzten Endes nicht dafür. Und deren Standpunkt finde ich auch sehr vertretbar, weil natürlich deren Existenz ist nicht nur bedroht, die ist weg. So. Und dann eskaliert deren Situation. Das sind ja auch nicht da alles Wilde, die dann auf einmal anfangen, Mord und Totschlag zu schreien, sondern es sind einzelne Personen in dieser Gruppe, die dann überreagieren. Aber darunter hat die ganze Gruppe zu leiden und die haben dann eine Entscheidung zu treffen, was machen wir? Das ergibt sich so eine krude Gruppendynamik. Die einen sagen dies, die anderen machen das, aber trotzdem sitzen alle irgendwo im selben Boot. Und ich finde, das ist eine echt spannende Thematik, wie sich das so entwickelt. Ich finde, der Film hat auch eine gute Narration, auch eine gute Dynamik, wie das sich so hochschaukelt. Es bleibt immer spannend, es ist immer Tempo drin. Ich finde den handwerklich sehr gut inszeniert. Und ich finde, das Problem wird halt, wenn man den jetzt wirklich überanalysieren will und sagen will, das ist irgendwie eine Gesellschaftsparabel, dafür ist der zu stumpf. Sicherlich. Das ist und bleibt für mich ein Genrefilm. Ähnlich wie Eden Lake, wenn du da jetzt irgendwie, gerade durch das Ende, wenn dann erklärt wird, ja, das sind jetzt so zwei sozial schwache Familien und da dies führt zu dem, das ist natürlich totaler Humbug. Aber der funktioniert über seinen Genre-Aspekt einfach. Das sind zwei Parteien, die prallen aufeinander. Die wollen beide eigentlich nicht, dass das irgendwie eskaliert, aber es eskaliert aus der Situation heraus. Und dann bist du an dem Punkt, es geht einfach nicht mehr und dann müssen die durchziehen, beide. Bis zum bitteren Ende, um da irgendein Teil Haut rauszukommen. Und das, finde ich, macht der Film echt gut. Ich finde, eher im letzten Drittel hat er auch so seine Schwächen. Das wird ein bisschen redundant irgendwann. Der dreht sich so ein bisschen manchmal im Kreis, findet aber dann nochmal einen sehr krassen Abschluss, wie ich finde. Das Finale ist ein echter Schocker nochmal, so ein Hieb in die Magengrube. Und insgesamt hat mich der sehr abgeholt.
Aber es ist interessant, weil also für mich fehlte halt, also das Ende ist schon in Anführungszeichen böse, aber wenn ich zum Beispiel so an das Ende von Soft and Quiet denke oder Funny Games, die man auch ein bisschen mit dem Film halt vergleichen kann, das war halt so, das waren so Enden, die haben mich wirklich so, boah, da ging es mir also schlecht, körperlich wirklich fast schlecht. Ja,
dadurch, ja, Funny Games würde ich da auch mal raus, Funny Games ist nochmal eine andere Stufe.
Ja,
das ist wirklich, das ist mal richtig gut.
Ich wollte nur sagen damit, ich habe diesen Film mir angeguckt und fand ihn nicht schlecht oder so, aber ich kann nicht von mir behaupten, dass ich am Ende irgendwie emotional in irgendeiner Form noch investiert gewesen bin. Das Ende ist in Anführungszeichen schockierend, aber es ist jetzt nicht in der Art schockierend, dass ich dachte, oh mein Gott, irgendwie hat der Film hatte mich da schon verloren. Und ich kann dir auch nicht wirklich sagen, woran es liegt. Vielleicht einfach, weil mein kleiner und einfacher Geist überfordert damit war, dass ich da zwei Parteien habe und keiner davon ist richtig gut und keiner davon ist richtig böse. Ich weiß es nicht.
Ja, aber das macht es ja für mich auch ein bisschen spannender. Wie gesagt, ich kann immer nachvollziehen, warum die so handeln, wie sie handeln. Beide. Und keiner ist wirklich der wirklich Aggressor, der wirklich Böse. Es passiert einfach so, wie es ist. Und am Ende verliert einer. Es bleibt halt irgendwann nicht mehr aus. Ich fand gerade, das macht diesen Film spannend, sehenswert und mich hat er mitgerissen. Aber es ist natürlich auch kein Meisterwerk. Also müssen kein Funny Games irgendwie mit dem Pott werfen. Ich fand Soft and Quiet auch besser. Ich fand auch Inlay besser. Aber das war wirklich, ich muss sagen, das war für mich der über die gesamte Laufzeit in seinem gesamten der packendste, mitreißendste und kurzweiligste Film. Okay. Ich fand zum Beispiel Complex Forms auch mega, aber das hier war noch kurzweiliger. Und als Genrefilm einfach, der funktioniert. Und ich glaube auch, dass man den sehr, sehr gut verkaufen kann.
Glaube ich auch. Und den kannst du wirklich gut verkaufen. Den kannst du nämlich zum einen als in Anführungszeichen Schocker verkaufen, genauso wie als Gesellschaftsthriller oder Gesellschaftsdrama. Da kriegst du schon deine paar Euros mit, wenn du den richtig vermarktest. Von daher sehe ich das auch eher positiv, dass der irgendwann mal bei uns in Deutschland auch aufschlagen wird. Hoffen wir es mal, denn wie gesagt, es war nicht mein Film, aber ich sehe, der hat auch definitiv seine Qualitäten und ist auch wirklich gut gemacht, gar keine Frage. Deswegen definitiv Daumen hoch von uns für Property, Den Originaltitel werde ich jetzt nicht aussprechen. By the way, der Kollege Jacko hat auch eine User-Kritik nochmal geschrieben. Das heißt, ihr könnt dann gerne Gliedas Meinung lesen, Jackos Meinung lesen. Dann habt ihr einen guten, glaube ich, Vergleich so für ja, wie der Film jetzt ist, weil ich kann da auch alle Seiten verstehen. Ich halte mich da dann eher raus. Ich sage, für mich war es jetzt nicht der erwünschte Megafilm, aber es war auch, bitte nicht falsch verstehen, es war auch keine Enttäuschung.
Ich kann aber auch Lieders Meinung verstehen, weil wenn man den aus dieser Perspektive sieht und den als ernsthaftes Sozialdrama, ist es dann auch nicht.
Gut. Kommen wir zum schon vorletzten Film. Okay, und jetzt wird's interessant. Das war der erste Film, den ich gesehen habe, und es war auch der erste Film, wo ich echt richtig heiß drauf war, einfach weil ich habe den Trailer gesehen und auch bei Movie Break News zugemacht und ich bin ja so ein Sucker für Trailer von Filmen, von denen ich noch nie was gehört habe und ich sehe diesen Trailer und denke mir so, oh, okay, das sieht aber jetzt mal interessant aus und was anderem. Lass uns reden über Stop Motion und du hast ihn nicht ganz gesehen, ne?
Leider. Du hast ihn ja gesehen und hast auch deine Meinung dazu intern kundgetan und dachte, oh, klingt ganz interessant. Und ich hatte vorher Brooklyn 45 gesehen den Abend und dachte, na gut, dann gucke ich den mir jetzt auch an. Es war relativ spät, das war der Fehler. Ich mache den Film an und habe ungefähr 50, 55 Minuten geschafft. Der geht, glaube ich, knapp 100 Minuten. Und fand den bis dahin auch relativ interessant, muss ich sagen. Ich wollte auch unbedingt wissen, wie es weitergeht. Habe aber gemerkt, oh, ich werde müde. Und egal, ich mache jetzt einen Break, ich gehe ins Bett. Guck mir morgen den Rest an, starte am nächsten Morgen den Screener und dann hieß es, ja, schade drum, es sind nur begrenzte Aufrufzahlen, ihres abgelaufen. Ja, hätte ich am Stück durchgucken müssen, dumm gelaufen.
So. Ja, aber das ist schon mal, das kann man sagen, ich war sehr froh, als ich den Screener gestartet habe, dass da stand, dass der schon einen deutschen Verleih hat. Das heißt, der wird auf jeden Fall schon, also Goodfellas, das heißt der deutsche Verleih, ich glaube, es gehört zu Wild Bunch oder so, Leonine, irgendwie so. Das heißt, der Film wird irgendwann rauskommen. Das ist schon mal gut.
Das freut mich sehr, weil ich will den unbedingt zu Ende gucken.
Wobei ich auch im Vorfeld jetzt schon wirklich Leute auch gehört habe, die mit dem Film nichts anfangen können, was ich auch nachvollziehen kann, denn der ist ein, ja, würde ich sagen, ein eher spezieller Film. Und zwar, ich versuche mich mal an meiner Synopsis. Es geht um Ella und Ella ist die erwachsene Tochter von einer sehr bekannten Stop-Motion-Künstlerin. Und diese Stop-Motion-Künstlerin, also ihre Mutter, liegt quasi im Sterben. Und Ella versucht halt, das Werk ihrer Mutter fortzuführen. Und driftet immer mehr in so eine Art, ich möchte sagen, Wahn ein. Also sie versucht ihre Emotionen, ihre Gefühlswelt quasi lebendig werden zu lassen mit diesen Stop-Motion-Puppen. Ist alles ein sehr verkünstelt. Es geht um auch so ein bisschen um die Psyche, die eigene psychische Gesundheit und hat gegen Ende auch ein paar sehr unangenehme Szenen. Also es gibt da wirklich auch ein paar Gewaltszenen, die ich wirklich so nicht erwartet hätte. Es ist, wie soll ich es ausdrücken, ein A24-Film. Nein, ist es nicht, aber es ist ein Film, wenn im Vorfeld A24 gestanden hätte, glaube ich, hätten sich mehr Leute darum gerissen, diesen Film vorab sehen zu können.
Interessant. Also wie gesagt, ich kenne ja nur jetzt die erste Hälfte des Films, aber der hat mich da schon von seiner Stimmung und seiner Handlung auch total interessiert, weil ich fand das sehr faszinierend, was da passiert. Und ich fand auch gerade diese Szenen, die dann eben mit diesen Stop-Motion-Figuren dargestellt werden, ich kann mir wirklich nur zusammenreimen, was da eventuell am Ende passiert. Deswegen jetzt schwierig für mich dazu, was zu sagen. Aber das hat mich total faszinierend. Ich fand den auch handwerklich bis dahin sehr gut. Und diese Verquickung aus eben diesen Stop-Motion-Geschichten, die da so ein bisschen Parallelhandlungen nebenbei laufen, das fand ich sehr, sehr aufregend. Und ich bin höchst gespannt, wie der ausgeht, weil mehr kann ich dazu leider nicht sagen. Aber was für Punkte hast du dem denn gegeben am Ende?
Ich habe ihm hinterher 7 gegeben, 7 von 10. Und ich fand den, also ich kann verstehen, wenn man damit nichts anfangen kann, weil der ist schon sehr speziell und der erfordert auch eine gewisse Art von Geduld. Der geht ja zu 90 Minuten. Und vor allem, was ich halt wirklich krass finde, diese Stop-Motion-Sequenzen sind zum einen halt unglaublich gut, aber auch, ich weiß nicht, diese Puppen, die sehen halt nicht so lieb und nett aus wie jetzt, was ich, Wallace und Gromit, die sehen halt wirklich widerlich aus. Also es ist wirklich böse. Es ist,
das war sehr creepy, ja, und das hat mich auch so fasziniert, dass das wirklich bizarr und unheimlich wirkt.
Ja, also es ist wirklich so ein psychologischer Horror, der vielleicht gerne noch so die Extrameile hätte gehen können und der gegen Ende ist es dann auch, um es mal so abzukürzen, Business as usual, so ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz habe ich sowas jetzt noch nicht so häufig gesehen. Wobei, warte mal, kann es sein, dass das Hardline insgeheim so ein Puppenfestival ist? Wir hatten Track und Set, wir hatten Demigod, wir hatten jetzt den.
Wer weiß, ich meine, gut, aber es ist ja auch, damit schaffst du ja auch eine Nische, ne? Ja. Und sie den krassen Puppenscheiß, ne? Ja.
Also, der ist, er ist halt interessant. Alleine, er ist halt so interessant, dass ich niemandem abraten würde, diesen Film nicht zu gucken. Aber auf der anderen Seite muss man auch bereit sein, sich diesem Albtraum, sag ich mal, hinzugehen und wahrscheinlich auch die ein oder andere, ja, Schwäche zu verzeihen, weil, wie gesagt, am Ende so in Anführungszeichen Auflösung ist halt auch wieder so, ja komm, ist jetzt auch klar, was das bedeuten soll. Aber ich mag es, wenn ein Film mich alleine schon visuell in so eine unwohlige Stimmung verfrachtet. Und diese ganzen Stop-Motion-Sequenzen sind wirklich, boah, das ist so, wieder. Also, das sind so Puppen, die würde ich ungern anfassen wollen.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, hast du aber auch schön beschrieben. Also ich glaube, das wäre auch ein Film für mich gewesen, hätte ich den komplett gesehen. Und ja, da du ja schon sagst, der hat einen Vertrieb gefunden, hervorragend, dann gerne auch Rezensionsexemplar. Mich, du hast den schon gesehen. So.
Ja. Wir werden sehen.
Wir werden sehen.
Ja, gut. Dann würde ich sagen, finale Sport mit dem letzten Film. Da haben wir schon seit einiger Zeit in Kritik, nämlich der Kollege Sibbe hat den schon vor einiger Zeit sehen können, hat den auch relativ positiv bewertet. You Will Never Find Me heißt der Film. Ich weiß gerade gar nicht, ob der schon auf anderen Festivals lief, aber sei es drum. Es ist ein Regiearbeit von zwei Regisseuren, Indiana Bell und Josiah Allen. Und ich habe im Vorfeld sehr, sehr viele gute Stimmen gehört, die gesagt haben, es ist ein richtig schöner, richtig guter Paranoia-Thriller. Es geht um einen Mann namens Patrick, der in so einer Trailerpark lebt, in so einem Wohnwagen. Und dann klopft halt eines Tages oder eines Nachts mitten im Regen eine junge Frau an und sucht Unterschlupf. Und dann ist jetzt die Frage, wer von den beiden ist jetzt der Eindringling, wer ist der Böse, wer führt irgendwas im Schilde oder ist das alles vielleicht dann auch nur eine Halluzination von jemandem der Anwesenden? Ich weiß es nicht, ich möchte es nicht verraten. Jacko, hast du im Vorfeld von You'll Never Find Me irgendwas gehört?
Im Vorfeld tatsächlich nicht. Fand aber die Prämisse klingt ganz spannend und hab dann ja auch gesehen, du hast mich darauf hingewiesen, dass wir schöne Kritik haben. Die Sibbe geschrieben hat, ich habe die dann auch nur überflogen, ich wollte mich nicht komplett spoilern lassen, aber ich dachte, das klingt schon recht spannend. Hab ihn dann gesehen, hast du den auch gesehen?
Ich habe ihn auch noch gesehen. Ja.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, der hat mich nicht so abgeholt, aber auch das wäre ein Ding, Kurzfilm. Für mich ist das ein klassischer Kurzfilm, ich glaube, dann wäre es ein Knaller.
Ich weiß nicht warum, aber als ich den gesehen habe, es ist so ein typischer Film, der fängt saustark an und du hast so die Hoffnung so, oh, das wird richtig gut, das wird richtig spannend. Es gibt so ein paar Momente, wo er auch wirklich so immer wieder so die neue Spitze erreicht, ja? Und irgendwann, warum auch immer, verliert er sich irgendwie.
Ja, exakt, das ist auch genau meine Meinung. Deswegen sage ich ja, bring den auf 30 Minuten oder so und dann hättest du den komplett ausgereizt, also im positiven Sinne ausgereizt. Und hier, wie du schon sagst, der fängt sehr interessant an. Und ich finde, der läuft sich irgendwann relativ schnell tot. Mhm. Und in was er dann mündet, ist, wiegt das für mich nicht auf, in gewissem Maße. Ich fand auch irgendwann die Hauptfigur, die männliche Hauptfigur sehr anstrengend, weil der murmelt die ganze Zeit diesen monotonen Ton von, das klingt so bedeutungsschwanger und mysteriös und schwerfällig und, aber ich denke mir irgendwann, so redet doch kein Mensch. Also nicht die ganze Zeit. Also das ist sehr, sehr anstrengend und es wirkt so sehr bemüht. Weißt du, was ich meine? Also so gezwungen, mysteriös und ich schreibe Bedeutung, schwanger, dass mich das irgendwann echt genervt hat. Und irgendwie hatte ich auch am Ende das Gefühl, der, ich nenne es mal Twist, ist nicht so geil, wie er hätte sein müssen, um das alles irgendwie wieder aufzufangen, weil der irgendwann so einen Leerlauf entwickelt, der weiß ich nicht.
Ich weiß nicht warum, aber mich hat er zu Beginn so ein bisschen erinnert an The Invitation. Nur das Invitation ist besser hinbekommen, dass halt immer noch einen draufsetzt, aber organisch. Es wirkt nicht so gewollt, es wirkt wirklich, als ob sich das in der Geschichte organisch ergibt. Und bei dem hatte ich das Gefühl, dass die 90 Drehbuchseiten und nach 40 Drehbuchseiten gemerkt haben, was machen wir jetzt eigentlich?
Da hast du recht, weil er setzt auch keinen mehr drauf. Er beginnt gut, interessant, atmosphärisch ist er durchgehend und dann bringt er einfach lange nichts mehr. Ja. Dann tuckert das so vor sich hin, bis zum, ich nenne es mal Showdown, den ich auch ehrlich gesagt nur so semi-gut fand. Ja, das war jetzt nicht so schlecht, aber auch das war jetzt nicht, hat mich nicht so richtig abgeholt und mir fehlt da irgendwas. Der Film schafft es nicht, sich zu steigern ab einem gewissen Punkt und läuft eher rückwärts teilweise.
Ja, ja. Also für mich jetzt auch kein schlimmer Film. Wie gesagt, Kollege
Schmidt
mochte den ganz gerne. Aber ich hatte auch so das Gefühl, das ist so ein Film, der ich glaube schon, dass der echt richtig geil gewesen wäre, aber vielleicht liegt es einfach daran, dass die Macher und Macherinnen vielleicht noch nicht so erfahren werden. Ich glaube, wenn du da einen erfahrenen Filmmacher dran gesetzt hätte, ich glaube, das hätte geil werden können. Aber so ist es so, weder Fisch noch Fleisch. Wie gesagt, die ersten 30 Minuten toll, danach
Ja, könnte auch sein, dass es an der mangelnden Erfahrung liegt. Ich bleib dabei, das ist für mich eine klassische Tales from the Crypt-Folge vom Konzept her. Ja. Und sowas auf Spielfilmlänge zu prügeln, ist immer schwierig. Das ist auch für meiner Meinung nach immer schwierig, wenn du einen guten Kurzfilm hast und dann daraus einen Langfilm machst, daran scheitern ja auch viele. Du kriegst es nicht auf diese 90 Minuten irgendwie in dem Konzept.
Ja.
Ist für mich hier auch so ein klassischer Fall. Ich fand den wirklich nicht schlecht, um Himmels Willen. Ich fand den atmosphärisch wirklich sehr gut. Aber ja, da war sehr schnell die Luft raus, leider. Und für mich, so gesehen, eine der größeren Enttäuschungen des Festivals, weil ich auf den eigentlich dann doch mehr gehofft hatte.
Um es ganz böse zu sagen, es ist halt einfach so ein Schadderfilm. So muss man sagen.
Ne? Ja, kann man so sagen, ja.
Aber es ist der letzte Film, den wir haben. Wir sind quasi jetzt hiermit durch. Was uns jetzt noch fehlt, ist zum einen da, wir haben jetzt ganz oft gesagt, dass die Länge so ein bisschen das Problem war. Ist schon scheiße, dass wir die ganze Zeit sagen, ja, als Kurzfilm hätte es funktioniert, aber gucken uns niemals die Kurzfilme an beim Hardline. Ne? Ja. Das ist schon...
ja.
Vermutlich bei den Kurzfilmen sagen, ja, als Kurzfilm nicht, aber als Langfilm könnten wir uns das gut vorstellen.
Ja, wie man es macht, macht man es falsch.
Ja,
ne?
Ja. Ansonsten, Jacko, lass mich nicht lügen, das war jetzt unser drittes oder viertes Hardline, was wir gemacht haben.
Das dritte, das wir zusammen gemacht haben, bin mir ziemlich sicher.
Ich weiß ja, dass die Macher das vermutlich jetzt auch hören, also die Macher vom Hardline. Und deswegen vielen, vielen Dank für eure Mühe. Ihr macht ein richtig starkes, bockstarkes Festival. Aber in meiner Empfindung war es dieses Jahr das Schwächste. Also jetzt nicht, dass es scheiße war, aber ne, ich hatte die letzten Jahre mehr Filme, die mir mehr gegeben haben.
Ich sag mal so, ich hatte im letzten Jahr auch mehr in der Spitze mehr, also mehr Filme, die ich insgesamt stärker fand. Hatte im letzten Jahr aber auch, glaube ich, mehr Filme, die ich nach unten hin schwächer fand. Ich fand, das hier war sehr auf einem Niveau und auf einem konstant soliden Niveau. Ich hatte zwar auch Filme, wie zum Beispiel Morok mochte ich jetzt nicht so, aber das war ja auch mehr oder weniger ein Director-Spotlight. Und Kill Your Lover hat mir auch nicht so zugesagt, aber es war ansonsten alles sehr solide. Es war auf jeden Fall kein richtig schlechter Film dabei. Es war aber kein absoluter Knaller dabei. Aber mein Gott, für so ein Independent Film Festival finde ich das immer noch sehr solide.
Ja.
Ich weiß aber, was du meinst. Vielleicht fehlten so diese einzelnen Spitzen nach ganz oben, wo du sagst, der hat richtig rausgestochen irgendwie. Ja, vielleicht, aber das ist auch sau schwierig. Ich finde, jedes Mal ein Programm zusammenzustellen aus den begrenzten Möglichkeiten, die man da einfach hat und trotzdem noch eine relativ konstante Qualität rauszufiltern, finde ich trotzdem eine sehr, sehr starke Leistung und
definitiv.
Ich freue mich jetzt schon wieder aufs nächste Jahr Hardline, wo wir uns vornehmen hinzufahren, das trotzdem nicht machen werden, weil wir es wieder vergessen.
Und man darf nicht vergessen, ich meine, wir möchten es halt gerne. Zum einen, wir haben es, ist auch unsere Schuld gewesen. Wir haben es halt wieder verkackt auf der einfachen Grundlage, weil wir irgendwie eine Woche vorher erfahren haben, es ist Hardline. Eine Woche ist einfach zu wenig Zeit. Und das Zweite ist, du hast ja auch noch Frau und Kind zu Hause. Das heißt, das ist...
Ne. Ja, es ist leider momentan so, dass ich wirklich auf die Ferien angewiesen bin. Aber bei uns sind leider keine Ferien. Mein gesamter Jahresurlaub ist weg. Also ich verplane ihn wirklich in die Schulferien. Das wird auch mal wieder besser. Ich hoffe auch in den nächsten paar Jahren. Ne? Dann wird der Bub einfach mal 2 Wochen zu Hause gelassen. Ne? Ist dann so. Nein, das wird auch wieder besser. Ist im Moment halt wirklich schwierig. Ja. Dieses Jahr hätte ich es mir tatsächlich nicht rausnehmen können. Da ist es zu eng.
Wie gesagt, ich finde auch, dass dieses Programm dieses Jahr war vielseitig, aber jetzt rückblickend vielleicht nicht stark genug, dass ich sage, wow, dafür wäre ich nach Regensburg gefahren. Aber wie gesagt, wer weiß, vielleicht in 2-3 Jahren reden wir dann so, sagen, boah, das Hardline, weißt du doch, 2024, das war ein geiles Jahr. Da lief doch dieser Complex Forms, das war nochmal ein Film. Ja?
Wer weiß, also das wäre auch so, vielleicht sprechen wir da in 2-3 Jahren nochmal drüber und sagen, boah, wir haben ihn zuerst gesehen. Ne?
Ich sag dir eins, Complex Forms ist der diesjährige Frank und Zed, wo wir beide uns wünschen, dass der irgendwie veröffentlicht wird, aber er kommt einfach nicht.
Das kann leider sehr gut möglich sein.
Ja. Ach, ich möchte diesen Podcast so ungern auf so einer negativen Note enden, aber
du hast damit angefangen.
Ja, wie gesagt, Hardline geht hoffentlich auch nächstes Jahr, glaube ich schon, dass es, ich meine, 11 Jahre Hardline ist schon eine Ansage, 12 sowieso und 13 kommt dann auch noch. Und sie haben Corona geschafft, dann glaube ich, sind sie auf einem guten Weg, dass es weitergeht, würde ich sagen. Und wie gesagt, Hardline, ein Festival, was ich sehr, sehr gerne habe, was das Programm ist immer interessant, auch wenn es jetzt dieses Jahr nicht ganz meins war. Wie gesagt, kein Reinfall. Unterstützt euer Festival, unterstützt your local Cinema und your local Film Festival, würde ich immer sagen. Und wenn ihr in Regensburg in der Nähe wohnt und für Genrefilme nur irgendwas übrig habt, dann solltet ihr auch nächstes Jahr in Regensburg ins Ostentor-Kino gehen, Hardline Festival.
Ja, nix hier hin.
Ne? Gut, damit sind wir durch. Ihr Lieben, es war mir eine große Freude, mit euch über das Hardline zu reden. Ich hoffe, wir haben irgendwie ein paar Sachen erfahren, die euch interessiert haben. Oder ihr habt es nur gehört, weil Jacko so eine unglaublich sexy Stimme hat. Dann kann ich euch empfehlen, hört euch den Trashcast an, weil da ist Jacko auch Teil davon.
Und unser neues Format, wo wir schon 3 Folgen aufgenommen haben, noch keine online ist. Grüße gehen raus an Thomas. Ne? Watch the Skies kommt auch demnächst, vielleicht oder auch nicht.
Okay. Und Trashcast, habt ihr jetzt letztens den Exorzisten 2 und 3 gemacht, glaube ich, war es?
Nee, Exorzist 2 und Exorzist der Anfang.
Ja, und was kommt als nächstes?
Schon längst fertig, auch noch nicht online, ist ein Kriegsfilm-Podcast. Und wir haben Wind Talkers, der Tränen der Sonne.
Da freue ich mich drauf. Das wird interessant.
Ja. Na, und demnächst ist die nächste Aufnahme. Das verrate ich aber noch nicht.
Okay, gut. So. Dann bin ich auch genauso neugierig wie ihr da draußen. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, Movie Break unterstützen mit Likes und Kommentaren, wo auch immer ihr Movie Break findet. Ich sage Tschüss und Jacko, dir gebührt das letzte Wort.
Ja, was soll ich da noch sagen? Ich bedanke mich auch wie immer fürs Zuhören. Stu, es war mir ein Vergnügen, mal wieder mit dir zu podcasten, machen wir viel zu selten. Ne? Und Grüße nochmal an die Hardline Film Festival Crew, ihr macht einen tollen Job. Vielen Dank, dass wir eure Filme hier besprechen konnten. Und wir hören uns bestimmt nächstes Jahr nochmal, hoffentlich. Und bis dahin, ciao, ciao.